klassische Gangster-Thriller. Ein Film, der mal rückwärts war und jetzt vorwärts ist. Und natürlich kommen wir auch in dieser Sendung nicht an Cyberpunk 2077 vorbei. Willkommen zu Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Dennis und mit Etienne. Und ja, ich habe es eben schon angekündigt, mit einem kleinen, wie soll man sagen, außer der Reihe Spezialtalk zu Cyberpunk 2077. Ne? Ich meine, es soll nicht wirklich um das Spiel gehen. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Hast du schon gespielt? Hm. Ja?
Ja.
Und was sagst du?
Geil.
Ja. Hast du schon gespielt?
Kurz, ja.
Kurz? Und?
Das ist cool.
Das ist cool. Okay. Aber zu diesem Spiel ist auch ein Film jetzt gerade parallel erschienen. Ich hoffe, ihr habt beide mal reingucken können. Mhm. Ja? Du hast auch schon reingeguckt, wir haben am Sonntag reingeguckt.
Okay.
Ja? Cool. Weißt du? Das war hier mit Keanu Reeves Double. Zack, zack, zack.
Ach, das Ding, okay.
Stimmt. Genau, Cyberpunk 2077 Phoenix Program heißt dieser Kurzfilm. Und er wurde inszeniert von Vidan Tran. Den kennt man vielleicht durch einen Kurzfilm namens Darth Maul Apprentice. Da hat er nämlich die Stunts gemacht. Was ihn in die Weiten Hollywoods katapultiert hat.
Zu Recht.
Und sein Hauptdarsteller aus Cyberpunk 2077 Phoenix Program ist ebenfalls mit am Start. Ich darf herzlich begrüßen, live aus Budapest und live aus Deutschland, der Ben rechts und Vidan links. Oder? Ich hatte das doch richtig gesagt. Du bist in Budapest, Vidan, oder?
Nee, ich bin gestern wieder zurückgekommen.
Ah, fuck. Jetzt wollte ich mal im Ausland prahlen. Okay. Aber was hast du denn in Budapest gemacht?
Ich habe für die Serie Halo gedreht, als Fight Coordinator.
Es kommt eine Halo-Serie?
Mhm. Ja, genau. Habe ich mir auch gedacht.
Kann man sagen, für welchen Dienst sagt man das heute so? Dienst?
Anbieter? Wo wird es erscheinen? Weißt du das schon?
Ja, Showtime.
Showtime. Ah, krass.
Ich weiß nicht ganz genau in Deutschland. Ich glaube, eventuell Amazon Prime ist meistens immer der Anbieter dazu, aber Showtime in Amerika ist mehr.
Ja, das ist ein Projekt, das jetzt auch schon ein bisschen länger in der Mache ist. Ne? Also, ich habe mal große Namen wie Steven Spielberg in Verbindung damit gelesen und gehört. Ist das richtig?
Ja, genau. Nee, wir haben, also, die arbeiten jetzt schon seit, glaube ich, an diesem Projekt jetzt 2 Jahre, nur für die Vorbereitung. Und dann seit einem Jahr haben die angefangen zu drehen. Aber ich glaube, 7 Jahre war das schon im Gespräch. 7 Jahre war es im Gespräch, dass sie es machen wollten. Also wirklich wieder neu aufziehen wollen und in Richtung halt Streaming, Netflix, ne, so eine komplette Staffel zu machen. Ja.
Aber schon Story, also es geht schon um den Master Chief, oder
ja,
was?
Ja, genau. Es geht über Master Chief und ein paar andere weitere Charaktere, die ich leider nicht, natürlich nicht verraten darf. Aber ja, es geht um Master Chief, ja.
Nice. Genau. Und Showtime bedeutet ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch, es darf theoretisch geflucht werden und blutig sein, oder? Ist doch, Showtime ist doch auch Pay-TV.
Ja, genau, Pay-TV, ja. Also, soweit ich das auch kokofieren darf und gemacht habe, ist schon sehr, sehr brutal, ja.
Nice.
Also, von Arm abreißen, ins Kopf schießen, Blut überall, ja, nee, ist schon sehr, sehr gewalttätig. Also, ich durfte jetzt auch gestern einen kleinen Sneak Peek haben, wie die Serie aussieht. Und es ist unfassbar. Also ich hätte nicht gedacht, als ich jetzt gerufen wurde, also für diesem Jahr eigentlich, Anfang dieses Jahres, hatte ich ja schon ein bisschen an Previews gearbeitet. Und dann, aber wegen Corona wurde ja alles ja verschoben. Und jetzt nach unserem Cyberpunk-Dreh in Oktober habe ich dann natürlich das Ganze mitgenommen, das Projekt, sowohl auch in unserem anderen Live-Action-Film, und habe das dann parallel dort fertiggestellt. Und ja, es war für eine sehr, sehr stressige Zeit dort, also 3 Projekte halt gleichzeitig zu machen. Und aber ich war mit Halo, war ich sehr überrascht. Also man steht ja vorm Set, man sieht die Kostüme, man denkt, so, das sieht schon cool aus, aber der Ben kann das auch. So ist mein erster Gedanke, ne? Bens Kostüm sieht genauso aus. Also sowohl von der Qualität, von diesem Weathering, ne, vom ganzen Cosplay an sich, ne, auch bei unserem Cosplay Cyberpunk. Ne, sieht genauso aus, ne? Dafür zahlen wir so viel Geld, ist ja krass. Dafür brauchen die so lange. Das kann der Ben in einer Woche, so ein Motto, ne? Und war schon sehr, sehr verblüfft. Aber dann, als ich halt, wie gesagt, dieses erste Mal Sizzle Reel gesehen habe, so nennt man das, war ich sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht, wie hochwertig. Also wir haben ja sehr viel Geld. Es ist wirklich sehr viel. Es ist schon ein Spielfilm-Budget. Also so, wie man damit den Marvel und Disney auch kennt. Es sieht echt krass aus. Also Visual Effects und CG ist so heftig involviert. Die Welt, also ich sehe, wie gesagt, ein Blau-Green-Screen, sehen ein bisschen Props, ein paar wirklich leere Sets. Aber dann, als ich es gesehen habe, was man alles machen kann, ist unfassbar. Natürlich auch mit der neuen Unreal Engine und mit der Leinwand und alles Mögliche, die ziehen das voll auf. Und es sieht wirklich hochwertig aus. Nicht so wie eine billige Serie, sondern wirklich sehr, sehr hochwertig.
Ja, und mit Gewalt und so hast du ja ein bisschen Übung gehabt, dank Phoenix Program, oder?
Ja, genau. Ja, also es war auch witzig, weil wir das auf einmal alles auf einmal kommt. Ne? Also einmal das Spieleverfilmung, einmal das und aber auch dieses Gun-Fu, ne? Also von John Wick oder generell mit Maschinengewehren und Pistolen zu arbeiten. Weil ich bin ja eher historisch unterwegs, also was heißt historisch, also eher so Chinese Action mit Schwert und sowas eigentlich. Und auf einmal dieses ganze Jahr nur noch Sci-Fi. Das war schon witzig.
Ja, wie lange habt ihr denn, Ben, wie lange musstest du denn, du hast da echt, ne, ich meine, du machst da komplett einmal die ganze Keanu Reeves-Karriere durch. Also, du gehst, also du machst Matrix-Action, du machst John Wick-Action und jetzt halt noch Cyberpunk-Action on top. Wie lange hast du gebraucht irgendwie, um diese ganzen Choreos da alle drauf zu schaffen? Wie lange hast du gedreht?
Ja, also wir haben insgesamt, waren das 20 Drehtage, ich glaube 17 echte Drehtage, wo wir wirklich dann auch ganze Tage am Set waren und der Rest war so Kleinigkeiten, Pickups und so. Aber ja, wenn es um die Choreos geht, wir haben nie Zeit, die Choreos zu üben. Immer nur 5 Minuten vor jedem Shot oder 10 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt. Also eigentlich genauso, wie wir damals bei Darth Maul Apprentice auch gedreht haben. Wir haben uns nie getroffen und die ganzen Sachen geübt, sondern wir haben geguckt, was drehen wir jetzt. Also Vidan hat dann immer den Plan gehabt, was gedreht wird. Und dann hat man mir die Choreografie gezeigt, dann habe ich die geübt. Und sobald die saß, haben wir gesagt, okay, dann können wir den Shot jetzt drehen. Ja, also ich konnte nie die ganze Choreografie von einer Actionsequenz am Stück. Sondern ich habe das immer gemacht, dann konnte ich auch vergessen, das ist dann das Schöne. Ich muss mich nicht mehr damit befassen, wir haben es gedreht, ich kann es vergessen. Und dann kommt die nächste. Und so haben wir die ganze Zeit gedreht, weil wir hatten auch einfach das ganze Jahr irgendwie nie Zeit, uns mal zu treffen. Wo wir angefangen haben zu drehen im Januar, da haben wir noch darüber geredet, so, ja, vielleicht machen wir mal einen Trainingstag, aber irgendwann, alles danach war immer ohne Training, immer sofort, go, go, go.
Aber dann war es ja wahrscheinlich hilfreich, dass du schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet hast, die ja auch schon bei Darth Maul Apprentice dabei waren. Ich habe einen Paul gesehen und hier den, auch seinen Namen vergesse ich.
Essie.
Ja,
zum Beispiel.
Ja, klar, auf die Leute ist natürlich Verlass, wobei ich jetzt prozentual sogar mehr mit anderen Leuten gemacht habe. Aber wir haben ja immer ungefähr die gleichen Stunt-Leute gehabt. Also in jeder Szene, würde ich sagen, sind immer 40% sind die gleichen Leute wie in einer anderen Szene davor. Ja, im Film fällt es dann hoffentlich nicht auf. Aber ich glaube, Chor entdeckt man ganz oft, weil er so klein ist. Ja. der kleine Asiate, der verheizt wird, den entdeckt man doch immer ganz oft. Aber sonst waren es immer die gleichen Leute in der Action-Szene. Nicht komplett, aber 40%,
ja. Aber wie viele Leute wart ihr insgesamt da an dem Set? Also ich meine, ihr habt ja wirklich unter Corona-Bedingungen drehen müssen, oder?
Ja, das Höchste war dann wahrscheinlich die Disco-Szene, die wir gerade da sehen. Ja? Da waren, glaube ich, 130 Leute da.
Ja? Ja, also nur vor der Kamera.
Ja, ja. Also die ganzen Statisten, Stunt-Leute und ja, das war es ja schon fast. Ja. Ja?
Aber das muss doch auch dann echt ein Hassel gewesen sein. Wie darfst du denn die Leute dann irgendwie abfertigen oder da ans Set bringen oder was weiß ich, wo müssen die sich aufhalten und so?
Die Club-Szene haben wir ja vorher gedreht.
Genau, mit den Statisten, das war im Januar.
Ah, okay.
Ja, also die große Club-Szene mit der Party und so, das war alles im Januar. Später haben wir ein paar Sachen noch nachdrehen müssen, unter anderem den Fight mit Essie. Der kam viel später. Da hatten wir dann auch nur so, weiß nicht, 7, 8 Komparsen oder so am Set, die dann immer durch den Hintergrund gehuscht sind, weil da war ja schon die Panik. Dann sind nur noch Leute gelaufen. Ja, dann konnte man das immer gut verstecken. Und da haben wir natürlich die Bedingungen so, Maske, alle separat irgendwo. Meistens haben sich die Komparsen irgendwie draußen aufgehalten, wenn wir sie nicht gebraucht haben. Und ja, so wie es halt gemacht wird. Das war da kein Problem mehr. Im Januar hätten wir natürlich, also im Januar konnte man die Szene so, wie sie war, drehen mit den ganzen Statisten. Wir hätten ja nicht drehen können später mit den ganzen, ich weiß nicht, wie du kennst mit den Bedingungen, vielleicht in Deutschland sogar noch besser aus am Set.
Ja, ja, ich hatte in der Zeit habe ich mich ja, musste ich ja immer recherchieren mit der ganzen Produktion. Also unsere Produktion bestand ja eigentlich nur von 3 Leuten und mir halt, ne? In der ersten, später. Und wir haben alles halt gecheckt und in der Zeit, als wir die Pickups machen durften oder die Reshoots oder die Nachdreh mit Essie auch, da waren wir wirklich insgesamt, ich glaube, insgesamt mit allen Leuten 30 Leute und es waren maximal 50 erlaubt in der Zeit. Da wurde es auch ein bisschen gelockert wieder in August. Dann war es ja Sommer hoch, also war es ja wieder warm, wurde es ja gelockert. Da waren ja auch irgendwie öffentliche Veranstaltungen bis 150 Leuten wieder geöffnet. Und wir waren so unter 5, so 30 waren wir, glaube ich, oder so. Genau. Aber wie gesagt, ja, die Clubszene waren wir insgesamt, glaube ich, 150 Leute am Set selber. Wir hatten ja auch viele Leute in der Crew, die dabei waren. Und ja, es war der erste Dreh. Also es ist witzig, weil Corona, wir sind eigentlich mit dem Corona gegangen, könnte man sagen. Ne? Also go with the flow. Es hat eigentlich dem Film gut getan, weil wir halt die Zeit nutzen konnten und alles andere ist da stehen geblieben. Also sowohl unsere Produktionen sind stehen geblieben, also ich sonst wäre ich schon wieder bei Marvel Shang-Chi in Sydney und hätte den Film nicht fertig machen können. Das ist ja gecancelt worden dann. Und ja, wir hatten Zeit, unser Skript auch weiterzuentwickeln. Und nach jeder Auflockerung des Lockdowns haben wir weitergedreht.
Das finde ich übrigens ein hochinteressantes Thema, weil das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für eure Produktion, sondern für sämtliche Produktionen, die zurzeit ja nicht released werden oder so. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Dune oder Wonder Woman oder so. Also Filme, die eigentlich schon fertig sind, aber jetzt ewig zurück verschoben oder nach hinten verschoben werden, was ja dann auch den Filmemachern die Möglichkeit gibt, hier, pass auf, also wenn er jetzt eh noch erst ein halbes Jahr im Regal liegt, dann können wir auch noch mal kurz drüber gucken, vielleicht noch mal ein bisschen feilen, vielleicht noch mal den einen oder anderen Effekt machen, wo es früher halt hieß, nee, der Film muss jetzt raus, fertig, ja, ne, siehe Cats oder was weiß ich, das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest auf einer gewissen kreativen, künstlerischen Ebene dem ein oder anderen Film gut tut, dass einfach nichts released wird und die Leute ja ein bisschen gefangen sind mit den Projekten, an denen sie gerade sitzen, oder?
Das ist bei Dune passiert, ne? Gutes Beispiel, das gesagt ist, bei Dune exakt das Gleiche passiert. Also wir haben ja Dune letztes Jahr gedreht, im August haben wir abgedreht, also insgesamt 8 Monate haben wir komplett gedreht. Und dann wurde der Film ja schon verschoben, ne? Wurde ja schon offiziell gemacht, also wurde er verschoben. Sollte er eigentlich ursprünglich sogar im November rauskommen. Ja. Erst. Nee, dann haben die es halt zu Weihnachten geschoben. Und dachten, okay, ist ja krass. Weil die haben da ein paar Reshoots gehabt. Was okay ist. Das war alles noch 2019. Und dann aber kam er noch weiter gerückt, wurde es ja komplett verschoben. Auf dieses Jahr. Doch, dieses Jahr. Dann haben die gesehen, oh nee, da fehlen noch einige Szenen. Der Film ist eigentlich soweit nämlich fertig. Ohne Corona, die verschieben wir auf nächstes Jahr. Und es wurde im Mai oder im Juni dieses Jahr noch ein paar Sachen nachgedreht.
Ja, da warst du dann dabei?
Bei Dune war ich auch dabei, ja.
Nee, ich meine jetzt im Mai und im Juni?
Ach so, nee, da war ich nicht dabei. Das sind ja nur Nachschutz, Reshoots. Also wenn da ein paar Greenscreen, neue Story-Elemente oder ein paar Sachen halt neu gedreht. Ja. Oder Reshoot halt, ne, genau.
Nur kurz zu... Was? Entschuldigung?
Kriegen wir spätestens 2022 kriegen wir dann nur perfekte Filme dann.
Aber jede Woche 3.
Ja. Das wird richtig. Das wird natürlich super, super spannend. Solche Reshoots und das Nachbearbeiten kostet ja auch nochmal immenses Geld, was die rein investieren. Und trotzdem ist ja noch niemand irgendwie sicher, wann kann das released werden oder wie viel können diese Filme überhaupt einspielen. Du gehst ja auf jeden Fall dann auf jeden Fall nochmal ein Risiko ein, wenn du noch mehr Geld in die Produktion packst und du weißt gar nicht, was kommt,
sich das lohnt,
was, ne, kommt am Ende dabei raus an Geld?
Du hast ja die zumindest hast du die Option. Ich meine, wenn wir jetzt mal bei Cyberpunk bleiben, bei Videospielen geht das nicht, weil es gibt keinen Grund, theoretisch, also das zu delayen, weil die Leute zocken zu Hause. Aber für Cyberpunk wäre es ja perfekt gewesen, wenn es heißt, ja, wir verschieben das Spiel ein halbes Jahr, hätte keiner was gesagt wegen Corona. Also, und die hätten ein halbes Jahr gehabt, um jeden einzelnen Bug oder was weiß ich zu beheben. Also das würde sich das eine oder andere Videospiel sicherlich wünschen, dass man es machen kann. Nur da verzeihen es einem die Leute nicht so, weil die sich halt sagen, ja, okay, ins Kino kann ich nicht gehen, das verstehe ich, dass ihr es nicht released. Bei Videospielen gibt es natürlich diese Toleranz nicht.
Aber die Verschiebung jetzt, es wurde ja trotzdem schon mal verschoben.
Ja, ja, klar.
Zweimal.
Ja, die kam euch dann ja auch gelegen, oder?
Unglaublich.
Ja. Wir waren sehr froh. Weil unser Ziel war ja immer, vor dem Spiele-Release unseren Film fertig zu haben, weil unser Film jetzt nicht, also der spielt nicht gegen die Story von Cyberpunk, aber es ist halt ein paar Sachen, wo du sagst, okay, weiß nicht, ob das da reinpasst. Wir wissen ja selber, wir kennen die ganze Story ja nicht. Kann sein, dass manche Sachen dagegen spielen, wo du sagst, das kann gar nicht sein, weil im Spiel passiert das und das. Aber wir haben versucht, es hinzukriegen, dass es passt. Aber deswegen wollten wir immer vor Release das rausbringen. Und ursprünglich hieß es ja April. Und als wir angefangen haben zu drehen im Januar, als das Projekt eigentlich noch ganz klein war und nur in 3 Tagen abgedreht werden sollte und fast gar keine Story hatte, waren wir noch optimistisch. Und dann ist es immer mehr gewachsen. Und dann haben wir schon irgendwann gemerkt, so, boah, April, ich glaube, das schaffen wir überhaupt nicht. Und dann wurde es verschoben. Und dann sind wir halt richtig ausgerastet, weil wir dann, also ausgerastet im Sinne von, jetzt können wir noch mehr drehen, weil wir nicht so schnell fertig sein müssen. Und dann kamen die ganzen zusätzlichen Szenen, die vorher gar nicht geplant waren, wie zum Beispiel, wo wir gerade drüber geredet haben, der Berserker-Essie in dem Club, dieser Endboss, der war nie geplant. Das mit dem Auto war auch so nie geplant, der BB, den wir da stehen hatten. Und auch der Endkampf, den wir dann 6 Tage lang gedreht haben, wo wir eigentlich nur so am Anfang ein paar Stunden für geplant hatten.
Gegen den blonden Japaner?
Ja, genau. Ja. Das ist alles total eskaliert, was wir uns dann ausgedacht haben und so. Nur dadurch, dass es verschoben wurde und wir dann mehr Zeit hatten.
Woher kommt der junge Mann? Der ist ja unglaublich akrobatisch unterwegs. Also diese Pioretten in der Luft, das war ja, also seit Scott Adkins habe ich keinen mehr so schnell sich in der Luft zwirbeln sehen. Ne? Wer ist das?
Sein Name ist Andy Long. Der ist auch, so wie ich, aus dem Jackie Chan Stunt-Team.
Ah,
Und der kommt aus Deutschland, aber, ja.
Echt?
Ja, der ist auch aus Deutschland, ja. Der kommt aus Pforzheim. aus Pforzheim kommt der,
Junge. Oder Daniel, den mir so mal eine Einladung
hast du ja zu tun, da wirbelst du den ganzen Tag
durch. Da wirbelst du den ganzen Tag durch die Gegend in Pforzheim.
Ja? Jetzt mal ganz kurz für alle Leute, die noch nicht so firm sind, wo kann man denn den Film überhaupt gucken?
Ja, auf YouTube, auf unserem T7 Production Channel.
Okay.
Ja. Also ich denke mal einfach, ich habe es ja auch gesehen, wenn man so eingibt, Cyberpunk Johnny Silverhand Fanfilm zum Beispiel, dann findet man den
genau, Johnny Silverhand Fanfilm oder Phoenix Program, wenn du das eingibst, dann kriegst du es in 40 Minuten, also es ist echt eine Menge Holz, so, die ihr euch ja dazu gemutet habt. Ich möchte wissen, was in die Vorbereitung reinging und was dann halt auch wirklich dann am Tag gedreht worden ist. Aber wie kam das denn eigentlich zustande? Also war das so eine eigene Idee von euch, mit der ihr dann zu CD Projekt Red gegangen seid? Oder haben die euch angesprochen und haben gesagt, ey, hättet nicht mal Lust, irgendwie euch da in dem Umfeld auszutoben?
Ja, also wir haben eigentlich nicht viel mit CD Projekt zu tun, außer dass sie es uns erlaubt haben und wir diverse Sachen abgesprochen haben. Also es war jetzt nicht wirklich, dass das irgendwie eine Kooperation ist, kann man das nicht nennen. Ne? Aber das hat angefangen, weil wir da mal wieder in Deutschland war, nach Shang-Chi oder was? Und da habe ich gesagt, ey, wir dann lass uns jetzt endlich mal was zusammendrehen. Einfach so zum Spaß. Nur komplett einen Tag, ein paar Stunden, eine Kampfszene. Ne? Ja, machen wir. Okay, kein Problem. Und dann hatte ich schon die Idee, ich möchte es irgendwie so ein bisschen Cyberpunk-mäßig machen, Keanu Reeves Matrix mischen. Das war direkt schon mal Anfang meine Idee. Ich wollte aber nur eine Kampfszene, die keinen Sinn ergibt. Und auch, dass es nicht wirklich im Cyberpunk-Universum spielt, sondern ich hatte immer, wake the fuck up, Samurai, so sollte es anfangen. Und dann sieht man Johnny Silverhand, und dann geht die Kamera raus, dann ist es eigentlich Neo, weil er so einen Mantel anhat und so. Das war so die Ursprungsidee, und wird einfach gekämpft gegen Samurai. Das war einfach, es ergibt keinen Sinn. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen, und dann haben wir uns aber, Vidan hat immer gern mehr Story. dann haben wir gesagt, ja, okay, dann spielst du zumindest in Cyberpunk, in der Cyberpunk-Welt, und es ist dann halt ein Kampf in der Cyberpunk-Welt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Story. Dann geht er zu dem Bösen und will seine Gitarre wieder haben. So, das muss an Story reichen. Das war alles, was wir hatten am Anfang. Ne? So, wir wollten gar nicht erklären, was das ist. Er wollte wirklich nur plain die Gitarre, sonst nichts. Ne?
Und dann, so wie John Wick, der Hund.
Ja, genau. Einfach so ein dummer Grund. Ne? Ich meine, bei John Wick ist nicht ganz so dumm, steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber wir wollten auch nur 3 Tage drehen. Ne? Es war Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag im Bunker, Samstag, Sonntag im Club. Das war ursprünglich der Plan. Und als wir das dann gedreht hatten, haben wir gemerkt, so, okay, selbst das bisschen, was wir uns vorgenommen haben, schaffen wir nicht. Wie viele Tage brauchen wir wirklich? Ja, 5. Okay, dann haben wir die 5 Tage gedreht, sind immer noch nicht fertig geworden. So, okay, wie viele Tage brauchen wir wirklich? Ja, und dann sind es dann immer mehr geworden durch den Umstand da noch. Und dann haben wir nach und nach auch mehr Story geedit. Einfach so mit dem Material, was wir schon gedreht hatten. Haben wir überlegt, ey, wie können wir daraus jetzt noch mehr machen? Und dann kam dann die Idee mit dem Altera, dass halt der Geist von ihr auf dem Harddrive der Gitarre gespeichert wird und er sie retten muss. Und es ist alles so gewachsen. Aber es ist wirklich die Grundidee war nur, lass uns einmal kämpfen. Und da, der Rest kam im Laufe der Zeit durch die Umstände und Corona. Ja.
Was ich super spannend finde, irgendwie, weil Daniel hat es eben gesagt und du hast es auch angesprochen, wenn du jetzt so eine Figur nimmst, die halt auch von Keanu Reeves im Spiel porträtiert wird, und du redest über Kämpfe, kommst du dann automatisch in den Modus, dass du sagst, ja, ich will was von Matrix haben, ich will was von John Wick, weil diese Filme und diese Action einfach mit dem Schauspieler einfach verkoppelt sind, dass du automatisch da reingehst, dass du sagst, ja, ich muss jetzt Kung Fu haben, obwohl das ja eigentlich in Cyberpunk gar nicht vorkommt, aber da Keanu Reeves vorkommt, bist du sofort in dieser Actionblase drin, wie Action auszusehen hat.
Ja. Ja, also genau so war es eigentlich. Also das Einzige, was ich von Anfang an im Kopf hatte, ich persönlich, als ich mit Vidan geredet habe, wollte es eigentlich voll wie Matrix machen, so ist ein bisschen Oldschool Kung Fu. Ne? Ist eigentlich recht Oldschool, wie es gedreht wurde und gemacht wurde. Das hatte ich im Kopf. Und ich hatte diesen Löffel-Gag im Kopf. Das war das Einzige, was ich am Anfang wirklich auf dem Schirm hatte. Alles andere ist dann entstanden und natürlich Vidan hat ja auch jetzt schon viel gemacht und hat natürlich auch versucht, viel von seinem Können da reinzupacken, weil letztendlich ist es ein Spaßprojekt, dann macht man das, was man gerne macht und was man gut kann und dann irgendwie alles reingepackt von allen möglichen Kampfarten und Stilen und ja, Vidan ist halt auch mit seinem Kung Fu da ordentlich ausgerastet.
Ja.
Ja, das ist nicht so mein Ding, also für meine Bewegung, es fühlt sich sehr komisch an für das, was ich sonst mache, aber Vidan hat es so gut er konnte hingekriegt, dass es einigermaßen gut aussieht.
Ja, so gut gemacht. Aber ja, ich war schon, musste geduldig werden in allem, weil wir hatten, wie eben schon erwähnt, die Leute, die wir genutzt haben, die gegen Ben gekämpft haben, die waren teilweise keine professionellen Stunt-Leute. Wir hatten ein, zwei professionelle Leute gehabt, den Rest waren wirklich Leute, ey, du, wollt ihr kämpfen? Okay, komm mit, ich nehme euch mit. Ich wähle euch aus. Nee, das Ding ist, das Geile in der ganzen Geschichte, also genau wie es Ben gesagt hat und auch vor allem, ich muss allein aus meiner Verteidigung sagen, als wir gesprochen haben, habe ich ja straight auch gesagt, so, ja, dann machen wir, ist gut, 5 Tage, ja, 3 Tage. Aber ich habe immer gedacht, oder ja, haben wir auch so kommuniziert, ich wollte eigentlich wieder was Großes machen wie unser Star Wars Film. Weil 4 Jahre ist es her, wir haben nichts mehr gemacht. Ich habe nur noch gearbeitet, ich war jetzt bei Michael Bay, Sex Underground, dann war ich bei Dune, ich war bei Badlands, alles habe ich gemacht, aber nie mehr was Eigenes gemacht. Und dachte, boah, ist schon traurig, fehlt mich wieder als Kreativschaffender, als Filmmaker, keine Dienstleistung zu machen, sondern einfach ohne einen Riemen einfach durchzuziehen, was wir wollen. Und als wir die Crew geholt haben, die meisten Leute, die da dabei waren als Crewmember, sind auch Studenten oder die haben noch gar keine Filmerfahrung. 2., 3. Semester, keine Ahnung. Aber die waren also schon recht begeistert und auch Fans von unserer Community und die wollten unbedingt dabei sein und was lernen. Besser als dann zum Beispiel irgendeinem Studentenfilm mitzumachen, dann wollten die das bei uns einfach mitmachen. Und wir waren aber offen und ich wollte es auch. Ich wollte einfach neue Leute auch eine Möglichkeit geben, bei so einem Set dabei zu sein, dass man Hollywood nach Aachen bringt oder wirklich Hollywood nach München-Gladbach oder irgendwo hin. Ne? Weil so eine Möglichkeit, so einen Film zu machen, finde ich immer noch sehr rar. Weil erstens, wir haben kein Budget. Zweitens, wer steht da hin und macht denn so einen Film? Also wer zieht das wirklich durch? Wir haben wirklich erackert. Ich habe bis zum Ende halt festgezogen, die Qualitätsanspruch hochzuhalten und natürlich mit meiner Expertise, das, was ich gelernt habe. Ich mache ja Regie, DOP, Lichtsetzung, Choreografie, Action Directing mit dem ganzen Team zusammen und fließe mit den Leuten, gebe Aufgaben ab und sage, okay, pass auf, du kümmerst dich um Props. Ich habe Props gesehen, ich habe sogar gesehen, wie die das machen. Easy. Okay, stellen wir alles hin. Wir haben zum Beispiel eine Kiste oder so ein Karton-Ding. Das ist immer in jedem Bild drin. Das fällt niemand, das ist immer das Gleiche.
Aber immer hinten hingestellt.
Ja, aber das macht halt so Cyberpunk-mäßig aus. Ne? Das ist so witzig. Wir sehen das, denken wir, oh Gott, das fällt doch auf. Aber keiner ist es aufgefallen, dass diese blöde Kiste in jedem Bild ist. Eigentlich immer die gleiche Kiste. Jedenfalls, als wir die Leute reingeholt haben, natürlich war ich streng. Ich habe ja auch am Anfang schon geprüft. Ich habe gesagt, ey Leute, ich werde diesen Jackie Chan Style hier reinbringen. Also Jackie Chan Style heißt nicht diese Kampflustig und Parodie und Slapstick, sondern diese Art und Weise, wie ich es in China auch gelernt habe, zu arbeiten. Es ist, wir sind hier, um Spaß zu haben, aber wir sind auch hier, um ein geiles Projekt zu machen. Und wir brauchen Commitment. Und wenn jetzt hier jemand sagt, er möchte nicht, dann ist es voll in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Aber wir wollen gerne halt auch Leuten was beibringen und zeigen und auch zusammen wachsen. Und da brauchen wir halt eine geile Attitude-Einstellung. Und alle waren dann so voll dabei motiviert und die haben richtig hart gezogen. Also wir haben wirklich, an einem Tag in Hamburg haben wir zum Beispiel 48 Stunden gedreht. Also komplett durch. Okay, durch. 47,5. Ich habe 20 Minuten geschlafen. Ich habe ganz kurz einmal genappt und ich meinte, ich konnte nicht mehr und dann musste ich aber durchziehen. Solche Geschichten einfach. Aber die anderen haben auch durchgezogen. Nicht nur ich, sondern auch die anderen, die wichtig sind. Und die Stunt-Leute, die da waren, wie gesagt, das war der höchste Druck. Aber ich habe es auch gechillt gemacht. Also so von wegen, wenn es jetzt nicht klappt, dann das hat da lange gedauert. Also wir haben, während wir das Licht und alles eingebaut haben, die ganze Szene, hatte der Band die Zeit, die Möglichkeit, dann dort halt die Chorus zu lernen, aber auch die anderen. Und wir haben teilweise echt als 10 bis 15 Takes gehabt dann pro Einstellung. Aber das ist halt dann der Kompromiss. Aber dann am Ende haben wir es bekommen, was wir wollten. Normalerweise, wenn wir Profis hätten, hätten wir es 3, 4, 5 Takes gehabt. Easy. Aber so war schon Timing, Rhythm, Pacing. Das sind viele Faktoren, die einfach mitspielen. Oder dann das Kostüm oder das fällt ab. Oder Perücke ist auch einmal abgefallen bei Ben. Das war so witzig. Da haben wir alle geschrieben, das ist gar nicht Johnny gehört, das ist gar nicht Keanu Reeves. Und dann muss ich vorstellen, wenn er keine Perücke hat, hat er die Haare hinten geglättet und hat so ein, das war mega witzig.
Wir brauchen für die Outtakes, haben wir hoffentlich noch.
Ja, haben wir. Das haben wir auch auf Making-of. Wir werden auch ein ausführliches Making-of machen.
Und das wird man dann auch auf eurem Kanal sehen können?
Ja, genau.
Geil.
Das wird so wie B-Roll. Wir haben, glaube ich, jeden Tag aufgenommen und das sind wahrscheinlich gefühlte 5 Stunden Material, also geschnitten auch als Making-of. Aber wir würden das gerne auch als B-Roll Verfügung stellen, damit die Leute sehen können, wie wir wirklich daran gearbeitet haben. Es war recht klein, es war untraditionell jetzt auch gedreht. Also ich mache ja zum Beispiel nicht so gerne Master. Ne? Also man dreht von A bis Z das ganze Ding durch. Sondern ich habe den Schnitt im Kopf schon. Ich drehe nur das, was ich brauche. Und okay, so entsteht der Film dann auch am Ende. Deswegen wissen wir auch ganz normal von den Choreos, er braucht nur in dieser Einstellung diese 4 Beats zu machen. Dann schneiden wir um, dann kann er das alle vergessen, dann gehen wir weiter. Das ist richtig Hongkong-Style. So drehen wir auch in Asian. Und das ist aber super geil, weil mit dem Projekt habe ich in Deutschland in der Mitte genau diese 2 Welten fusioniert. Hollywood versuchen trotzdem Look zu machen, also versuchen, ob vielleicht das, bei manchen gibt es immer zu meckern, aber trotzdem diesen hochwertigen Look zu bekommen mit Licht und diese atmosphärischen, auch Cyberpunk, Sci-Fi ist verdammt schwer, Aufwand, ne, und vom Licht und Neonlichtern, aber auch die Art und Weise, wie in Hongkong halt Filme gedreht werden oder die Action aufgelöst werden, schneller, trotzdem hart, ein bisschen Slapstick teilweise auch reingebaut, ne? Und das habe ich halt versucht zu kombinieren.
Geil.
Ja, und wie gesagt, für mich war, also der Film ist für mich jetzt auch unantastbar, egal, wenn Leute sagen, ah, der Film da, lag da, hier, weil die Story, der ist keine richtige Story, das ist nur so eine Storyline, wo die Geschichte hingehen soll. Ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall gut gemacht in Thema Cyberpunk, weil Cyberpunk selber ist ja schon älter, ne? Gibt es ja schon länger. Und ich musste auch da super rein recherchieren, weil wir hatten keine Informationen von CD Projekt. Was okay ist. Ne? Wir wollten ja auch nicht so krass ein Spiel anlehnen. Es sollte ja wirklich ein Hommage, wie Ben noch gesagt hat, zu Matrix und sogar teilweise Bill und Ted am Ende mit der Gitarre auch. Das war auch übrigens Bens Idee. Das ganze Konzept, die ganze Idee war auf jeden Fall Bens. Auf Bens missgewachsen. Ne? Dass ich will diesen Mantel haben. Okay. Und dann, ich habe das als Drehbuch halt nur zusammengefasst und ein paar Gags eingebaut nochmal. Nur noch diese Sprüche noch, dass er halt nur noch runter wird. Ja. Aber wie Ben das gesagt hat, ja, wir haben dank Corona einfach, ist es möglich gewesen, dass wir es einfach ausbauen können.
Ja, für mich viel zu selten gelobt eigentlich, Corona. Kann man wirklich auch mal ein Danke sagen.
Ja. Ja. Also wie gesagt, als Filmemacher, das ist das Wichtigste. Deswegen wusste ich am Anfang, als er ankam, ich dachte, ey, ich will keine Limit setzen. Egal, wie lang der wird. Egal. Zuerst war es ja 5 Minuten, dann war es 12. Dann haben sie gesagt, ja, wie lange wird er wirklich? Ja, vielleicht 20. Dann haben sie 40 geworden. Ne? Weil es ist jetzt eine ganze Episode, könnte man sagen. Ja, also auch wenn ich den Serien jetzt vergleiche, also 29, also 30 Minuten gibt es oder halt 45 so in dem Dreh. Oder geht es höher halt. Aber das ist ein guter Start für eine Episode und das wollte ich haben, weil es ist ein gutes Pensum, um halt eine Story zu erzählen, was passiert. Und wir haben auch viele Flashbacks, wir haben ja viele Insider eingebaut. Und das macht es, glaube ich, auch sehr interessant. Weil es ist ja einfach nur Action. Ja. So wie auch in der Darth Maul Apprentice, es ist nur Action gewesen. Aber innen drin die Szenen, wie wir es auch behandhabt haben, wie zum Beispiel, es gibt so ein paar Goonies, nämlich ein paar Idioten, die einfach verprügelt werden, so wie im Spiel auch. Und es gibt immer einen Endboss. Und so haben wir es auch in jeder Stage haben wir es auch so, so thematisiert. Der Anfang ist ja der Idiot, der weggelaufen ist am Ende. Ne? Und der war kein richtiger Boss, so ein Mini-Boss. Dann haben wir ja später der Big Bao, der mit Who the fuck are you? Der große Lappe, das war ja ein Boss. Dann später kam dann der Hackerman, ne, Hackermann heißt er. Das ist der Hack, der ist ein Boss. Dann Essie, der ist auch ein Boss vom Club. Und dann natürlich der Final Boss, Final Stage, das ist der Andy Long.
Geil.
Genau, so haben wir es halt auch in Etappe gesetzt.
Und
das macht dann nochmal als Gamer nochmal spannender, wenn die das sehen halt, ja.
Vidan, ich glaube, wir müssen dich nochmal hier nochmal vor Ort einladen, weil das ist, glaube ich, einfach alles viel zu viel, was du noch irgendwie preisgeben kannst. Du warst bei Shang-Chi, du warst bei Dune dabei. Was war das noch am Start?
Halo.
Halo, ja. Wie lange bist du jetzt hier in Deutschland?
Ich bin jetzt gestern wiedergekommen. Also bin noch über, also ja, Six Underground habe ich gehabt.
Six Underground. Erwähnt.
Ja, also Netflix, schlimmster Film, den ich jemals. Boah. Ey, war Katastrophe. Ich habe so viel abgenommen. Ey,
ja,
Überstunden. Aber Geld war gut. Geld war gut. Nur Überstunden. Ja, es ist hart. Michael Bay einfach, ne? Ist auch so. Du fucker Asshole. Du fucker, what the fuck are you doing? Immer so am Rumschreien nur. Aber war witzig. Wie oft ich in Deutschland bin. Ich glaube, ich bin so gefühlte 1-2 Monate in Deutschland vielleicht. Immer okay. Also so, ja, ne? Außer Corona.
Das deswegen. Heißt, bist du jetzt über die Feiertage noch hier?
Ich bin bis 25. Januar bin ich hier.
Und dann danach?
Juli.
Im Juli. Ey, ja. Wenn es bis Juli alles erledigt ist, würdest du vorbeikommen wollen?
Ja, gerne.
Geil. Weil ich glaube, dann kannst du auch schon ein bisschen mehr erzählen. Weil wir müssen mal jetzt leider hier in die Werbung gehen. Es tut mir sehr leid.
Ah, kein Ding.
Aber ich danke euch vielmals für diese Informationen, für die Einblicke in euren Film. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ja, und wir sind vor allem auf die ganzen Filme gespannt, an denen du beteiligt warst. Ja, und Ben, keine Ahnung, wir sehen uns bestimmt hoffentlich auch dann demnächst mal wieder hier live in Farbe und Fleisch und Blut, oder?
Ja, sag Bescheid, ich komm vorbei.
Ja,
auch was Interessantes erzählen kann.
Nein, ey, ihr seid herzlich eingeladen. Und ich danke euch vielmals, dass ihr uns mal ein bisschen habt teilhaben lassen an der Entstehung von Cyberpunk Phoenix Program. Und wir wünschen euch noch viel Erfolg, oder?
Ja, auf jeden Fall. Absolut.
Ja?
Viel Glück für alle Projekte und hoffentlich bald bei uns im Studio.
Ja, bleibt gesund.
Ja.
Bitte, bitte.
Danke.
Dankeschön.
Ciao. Bye.
Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, mit Etienne und mit mir. Ja, und mit dem, was wir zuletzt gesehen und gestreamt haben. Ja, können wir das so sagen? Komm, mach mal so einen Bumper. So, liebe Freunde, jetzt machen wir hier in einem Abwasch alles durch. Gibt's irgendwas außer den Sachen, die ich euch aufs Auge gedrückt habe?
Ja, was ja auch immer nicht allzu wenig war.
Stimmt, ja. Aber die du. Ja, den kannst du, den gibt's. Ey, fangen wir doch direkt mit dem an.
Gut, ich habe gesehen.
Zeigst du mir auch?
Sound of Metal. Hm,
ja.
Sound of Metal.
Gibt's gerade bei Amazon Prime. Frisch gestartet.
Habe ich mich erstmal so ein bisschen gegen gesträubt, weil, wie ihr vielleicht wisst, Metal nicht so mein Genre ist und ich jetzt da auch dann einfach nicht so Interesse hatte auf eine Dokumentation zum Thema Heavy Metal. Stellt sich heraus, war auch gar keine Dokumentation zum Thema Heavy Metal. Handelt von einem Schlagzeuger, der in einer kleinen Heavy Metal Band spielt hier. Sehen wir ihn gespielt von Riz Ahmed, den man kennt zum Beispiel aus
Rogue One.
Rogue One, genau, famously. Und der Serie The Night Comes For Us. Nee, was war das?
The Night Off.
Sehr gute HBO-Serie.
Oder Four Lions.
Four Lions hat er auch mitgespielt, stimmt. Und er spielt halt einen Schlagzeuger, der mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag sein Gehör verliert. Und dann geht es in diesem Film eigentlich darum, wie er mit dieser Krankheit oder mit dieser neuen Situation lernen muss, umzugehen, was das für ihn bedeutet, sowohl als Musiker sozusagen
ja, mit das wichtigste Organ, was du natürlich hast, nämlich dein Gehör, zu verlieren und gleichzeitig aber auch, wie sich dein gesamtes Leben halt verändert, wenn du einfach von einem auf den anderen Tag nichts mehr hörst. So. Und er kommt dann zu dieser Gemeinde, wo er dann auf, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, auf diesen älteren.
Dieser Ray?
Ja, heißt er Ray im Film? Auf diesen älteren, auch ebenfalls gehörlosen Mann trifft, der dort so eine Community aufgebaut hat von lauter Gehörlosen und will ihn so unter seine Fittiche nehmen und ihm so ein bisschen wie so ein Mentor helfen, ja, die Gehörlosigkeit zu akzeptieren und sich mit seinem neuen Leben auseinanderzusetzen. Will er jetzt auch nicht zu viel verraten, jetzt so von der Prämisse her. Ach, scheiße. Von der Prämisse her ist das jetzt so dieses, ja, dieses, jemand, junger Typ hat ein Problem, trifft auf alten, weisen Mann, der ihm irgendwie erklärt, damit umzugehen, ist jetzt nicht komplett neu. Aber was halt komplett neu ist, ist halt dieses Thema Gehörlosigkeit mal aus einer komplett neuen Perspektive zu zeigen. Und auch der Film arbeitet natürlich sehr viel mit Geräuschen, mit Sound. Also sie haben wirklich dann auch immer versucht, das Ganze so aus seiner Perspektive zu zeigen, wie es dann ist, wenn am Anfang nur noch dumpf hört, wenn dann irgendwie gar nichts mehr hört, dann kriegt er auch so Implantate und hört dann irgendwie alles grisselig und nimmt so ganz viel unterschiedliche Sachen war und du denkst dir irgendwie, oh Gott, der arme Mensch, wie schlimm muss das sein, wenn du dann plötzlich so hörst. Also sehr, also mich hat er schon sehr mitgenommen und ich fand das ein sehr intensives Erlebnis. Ich fand ihn stellenweise aber auch einen Tick zu lang. Also hat sich ein bisschen im Mittelteil so ein bisschen gezogen, wo es dann auch nicht so wirklich storytechnisch voranging und dadurch, dass eben, wie gesagt, diese Geschichte jetzt an sich jetzt nicht so neu ist, hat so der ganz große Aha-Effekt, hat so fehlt vielleicht, kann man sagen, auch wenn es jetzt nicht so ein Film ist, der jetzt unbedingt auf einen Aha-Effekt angelegt ist, aber so, es war so ziemlich klar, wie dieser Film sich entwickeln wird und was so passieren wird. Was aber nichts daran ändert, dass ich den trotzdem eigentlich ziemlich gut fand und auch froh bin, dass ich den gesehen habe. Ist jetzt kein Feel-Good-Movie, muss man sagen.
Nee, der aber kann ist geil gespielt, ne?
Ja.
Also Riz Ahmed macht das richtig, richtig gut. Also ja. Der ist mit so, würde ich sagen, Most Valuable Player im ganzen Film. Total. Aber es geht auch um ihn, ja. Muss man auch sagen. Ne? Der Film ist sehr, sehr geprägt von ihm und fast jede Szene spielt auch mit ihm.
Ja.
Und der liefert halt ab. Ja, aber ich bin da auch bei dir. Ich muss sagen, so der ganz große emotionale Punch ist irgendwie ausgeblieben bei mir. Also ich bin jetzt nicht über alle Maßen begeistert, aber ich akzeptiere auf jeden Fall oder ich sage auf jeden Fall, das ist ein guter Film.
Ja. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Rolle, die er spielt, der Typ, halt so ein bisschen, also ich habe das schon relativ am Anfang gesagt, man ist ja nicht der sympathischste Typ. So, ja, ist auch ein bisschen ich sag mal, ein Hengi, so, hat Drogen genommen, lebt in einem Wohnwagen.
Wohnmobil.
Und es kriegt so, also, ist jetzt nicht, es fällt einem manchmal so ein bisschen schwer, Mitleid zu, es klingt jetzt hart, also natürlich hat man Mitleid und so, aber er verhält sich dann auch im Film die ganze Zeit scheiße den anderen da in dieser Community gegenüber. Und, ist schon ein sehr extremer Charakter einfach. Das macht's manchmal auch spannend. Aber es fällt manchmal auch schwer, so zu connecten, ja, oder Mitleid zu empfinden.
Empathie
vielleicht? Ja, es ist, also man hat es schon, weil es tut einem natürlich leid, aber man denkt sich auch so, Alter, jetzt sei doch mal nicht so ein Idiot. So, das hab ich halt, da habe ich mich halt auch dabei erwischt. Aber es ist natürlich auch leicht zu sagen, weil ich kann es schon verstehen, dass diese Panik, die man plötzlich kriegt, wenn sowas ist, dass du dann plötzlich so, ich meine, das ist jetzt vermessen, wenn ich das sage, aber ich hatte ja vor ein paar Wochen einen Hörsturz und hatte plötzlich so einen Piepton im Ohr für so eine Woche. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin und der Piepton war immer noch da, da habe ich so richtig kalten Schweiß gekriegt und war so richtig so, Alter, was ist, wenn das nie wieder weggeht? Was ist, wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens diesen lauten Piepton habe? Und ich war plötzlich schon komplett so, ich war angespannt, ich war so richtig so, es hat mich komplett eine Woche lang richtig kirre gemacht, so. Und das ist ja nichts verglichen zu dem, was der da macht. Also insofern kann ich das schon verstehen. Aber ja, irgendwie so die, es war einfach, die komplette Connection war nicht so da, muss ich sagen.
Hm. Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich fand den auch gut. Aber ja, es hat, also mir hat das geholfen, geholfen ist jetzt das falsche Wort. Also dadurch, dass ich ihn so unnahbar fand und auch seine manche Entscheidungen nicht so logisch fand, konnte ich das Problem aber noch mehr auf mich irgendwie projizieren und das hat mir halt irgendwie als jemand, der auch gerne Musik hört, eigentlich täglich viel. Das war eigentlich so das, was mich so mitgenommen hat. So immer die Frage, okay, was wäre, wenn ich diese Person wäre? Würde ich mich so verhalten? Und dann der nächste Schritt wäre, scheiße, was ist, wenn das wirklich passiert? Was du auch sagtest, wie fühlst du dich? Und in dem Augenblick war ich in so einem Loch und hab gedacht, Alter, das muss einfach schlimm sein. Also man will sich das nicht vorstellen, man wünscht sowas natürlich nicht einem, dass sowas passiert, aber auf der anderen Seite dann zu sehen, dass dieser Film halt einfach auch schonungslos damit umgeht und die Situation zeigt, das war so ein bisschen, das war gleichermaßen irgendwie befreiend, aber es hat einen auch mitgenommen. Also er hat die emotionalen Töne, zumindest dieses Thema, irgendwie auf jeden Fall bei mir angestoßen, so dass er mich mitgenommen hat, aber klar, das ist nichts, was du dir jetzt nochmal mehrfach irgendwie anguckst, aber wie du auch schon gesagt hast, dieses Thema überhaupt auch mal so zu behandeln.
Und dann auch sehr, sehr überlegt und gedankenvoll.
Genau, richtig. Und ich finde, das ist bei, wenn du dich mit Filmen auseinandersetzt, die ein körperliches oder geistiges Handicap irgendwie zum Thema machen und du schaffst es, das so rüberzubringen, ähnlich wie es zum Beispiel meiner Meinung nach auch ein Peanut Butter Falcon gemacht hat, dann schaffst du was halt für sich steht und was respektvoll mit Leuten auch dann umgeht oder auch eine Aufmerksamkeit diesen Leuten zukommen lässt, die darunter sozusagen halt dieses Handicap haben. Und ich finde, das schafft dieser Film wiederum, dass er halt ein Thema nimmt, was vielleicht gar nicht so krass irgendwie in unser aller Fokus ist, was aber in der Gesellschaft halt vorkommt und es funktioniert. Und ich finde, Riz Ahmed hat da halt echt ganz große Nummer abgeliefert.
Auf jeden Fall.
Und natürlich auch ich habe es eben noch gelesen, es ist ein Debüt. Film, glaube ich, vom Regisseur.
Langfilmdebüt, ja. Der hat vorher irgendwie einen Kurzfilm gemacht und das ist jetzt sein erster richtiger Spielfilm. Und dafür muss man auch sagen, ist eigentlich schon relativ stilsicher. Er erinnert, hat mich halt erinnert an Whiplash und an The Wrestler. So aus irgendwo dazwischen, finde ich, kann man denken, also optisch wie
inszeniert. Vielleicht ein Film, an dem man sich orientieren kann.
Ja, nee, eben. Also ich pack den halt ins Umfeld von solchen Filmen. Und nicht irgendwie, was irgendwie eine Stufe drunter ist oder sowas. Also da kann man schon sagen, Respekt. Aber es ist halt so noch einen Moment Distanz da. Keine Ahnung. Also, konnte ich mir auch nicht wirklich erklären. Aber die ist da. Gut, auch bei Amazon gestartet ist ein Film, der könnte vielleicht dich interessieren, weil ich weiß, du hast die Serie gesehen, in der die Hauptdarstellerin mitspielt. Oder du bist doch Marvelous Mrs. Maisel-Fan?
Ja.
Ja. Die Dame hat jetzt einen Film bei Amazon, der heißt I'm Your Woman. Und da spielt sie ein. Hast du ihn gesehen?
Ja.
Ja? Okay, und sie spielt eine Gangsterbraut, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja, so, ja.
Also sie weiß nicht wirklich.
Ich glaube, Gangsterbraut ist ein schöner Begriff.
Ja, okay. So. Sie weiß, dass ihr Mann auf jeden Fall irgendwie krumme Geschäfte oder irgendwie mit nicht so ganz legalen Geschäften ihr Geld verdient. Und sie weiß auch, dass sie nicht mehr so gut mit ihm klarkommt. Aber eines Tages steht er wohl in ihrer Tür und hat ein Kind auf dem Arm und sagt, das ist jetzt deins. Stimmt es?
Ja,
Rachel Brosnahan, genau.
Ich will jetzt nicht zu viel irgendwie in den. Also tatsächlich will ich da gar nicht so viel zum Plot sagen. Es ist. Weil es spannend ist, wie sich das alles entwickelt. Aber es geht halt schon darum, dass irgendwann eben die Frau alleine mit dem Kind ist und sich dann sozusagen in einem Umfeld wiederfindet, was sie vorher zumindest akzeptiert hat, weil sie nicht direkt damit konfrontiert war. Jetzt aber durch eine bestimmte Situation sich damit doch auseinandersetzen muss. Und man sieht es auch im Trailer, sie wird irgendwann anfangen, lernen zu müssen, sich selber zu verteidigen. Sie wird sich im Klaren sein müssen, dass es Leute gibt, die aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Freund auch an sie ran wollen. Und dementsprechend wird sie mehr oder weniger, es ist fast schon so eine Coming of Age, trifft es nicht, aber es ist so ein Coming to Terms sozusagen mit dem Umfeld, mit dem du dich umgibst. Und sie muss sozusagen ihre Frau stehen und das, was sie liebt und was ihr gehört, verteidigen.
Ja, für sich selbst und ihr Leben, ne?
Genau. Und es ist so ein bisschen, ich müsste jetzt lügen, dass, wenn ich sagen würde, ich glaube, es spielt in den.
Soll in den 70ern spielen.
Genau, 70ern. Und der Film hat einfach meiner Meinung nach eine sehr auch coole Ästhetik, einen geilen Flair, was so Musik und auch Erzählungen angeht. Also der fühlt sich schon wirklich an wie so ein klassischer, ja, 70er, 80er
Action-Thriller.
Und das macht er echt gut und ich fand den sehr unterhaltsam, sehr gut gespielt.
Ich hab Bock, ich will gar nicht, der Trailer zeigt mir schon wieder, ich mag das nicht, wenn so Trailer mehr, nicht hinteasen, sondern eigentlich zusammenfassen.
Ja, der ist schon sehr auch chronologisch, der Trailer leider.
Ja, das soll jetzt mal hier. Dann blenden wir den Trailer an dieser Stelle aus und kommen, ja, also du sagst Empfehlung?
Ja, absolut.
Ich habe auf jeden Fall auch Bock, also ich habe das gelesen, ich habe die Bilder gesehen und habe dann gesehen, dass die Dame aus Marvelous Mrs. Maisel dabei ist und habe ich mir gedacht, ja geil, guckst du mal rein.
Ja.
Also interessiert mich und passend dazu habe ich jetzt halt auch ein Film auf Blu-ray gestartet, frisch, der da halt irgendwie ins gleiche Horn bläst. Er ist tatsächlich aus den 70ern, er stammt aus dem Jahr 1970 und ist ein Klassiker des französischen Gangsterfilms. Er heißt Vier im Roten Kreis oder auch Le Cercle Rouge und stammt von, ja, dem Gangster-Spezialisten aus Frankreich.
So, Basti Schweinsteiger.
Schlechthin. Jean-Pierre Melville, der zusammen mit Alain Delon schon großartige Filme gedreht hat, wie zum Beispiel Der eiskalte Engel, welcher wiederum die Vorlage war für einen Film, den ich über alles liebe, nämlich The Killer von John Woo. Und hier in Le Cercle Rouge geht es um einen Mann, Correy, der gerade aus dem Knast entlassen worden ist und er hat von einem Wächter einen todsicheren Tipp bekommen, nämlich ein Juweliersgeschäft, das eine beschissene Alarmanlage hat und die kann er irgendwie ganz problemlos ausrauben, wenn er denn möchte. Jetzt will es der Zufall so, dass ein anderer Krimineller, ein anderer Gauner namens Vogel, dass der gerade aus der Gefangenschaft oder der Obhut eines Polizisten geflohen ist und die Wege von Alain Delon und dem anderen, dem entflohenen Häftling, die kreuzen sich halt und Correy, also Alain Delon, schlägt ihm halt vor, ey komm, mach mit bei dem Überfall. Und dann kommt es zu einem, ja, in der Filmgeschichte legendären Heist, der minutiös.
Was war denn da der Griff, der Kampfgriff, der den Polizisten gerade so außer Gefecht gesetzt hat?
Na ja, gut, er hat ihn so geschnappt und nach unten gerissen. Ja,
aber der ist ja sofort ohnmächtig geworden.
Das ist Bockgriff.
Hat er ja, richtig ohnmächtig ist er geworden, als er dem das Ding auf den Kopf knallt. Ja,
gut.
Ja, und die beiden holen sich Hilfe eines Ex-Polizisten und versuchen jetzt halt nun, dieses Ding durchzuziehen. Und ich habe mir den gestern angeguckt, weil ich den schon sehr, sehr lange auf der Liste habe. Und es ist halt so 70er Jahre Frankreich. Pur. Also wenn ich ein Sinnbild bräuchte für einen französischen Gangsterfilm, hier hast du die Blaupause perfektioniert. Ja, also wirklich, da ist fast kein Gramm zu viel, obwohl ich auch sage, hier und da so ein paar Szenen braucht man vielleicht nicht unbedingt. Aber alles kühl, unterkühlt, präzise, wortkarg. Und dieser Überfall, der somit das Highlight des Films darstellt, ohne Worte, wirklich einmal am Stück durch, ja. Es gibt keine Spielereien, nichts fancy, irgendwie keine fancy Montage oder sonst irgendwas. Und mir hat's gefallen. Ich muss sagen, mir hat's gefallen. Ich fand's richtig gut. Aber ich kann verstehen, wenn das für viele Leute einfach definitiv zu lang ist mit 2 Stunden, 20 Minuten. Und Alain Delon ist so cool. Er ist wirklich so cool. Er hat natürlich mitgekriegt, dass jemand in seinen Kofferraum gestiegen ist. Also fährt er irgendwo ganz weit raus aufs Feld. Und dann macht er eigentlich gar nichts. Der lässt den Typ aus dem Kofferraum kommen, der hat sogar noch eine Knarre dabei und ist direkt irgendwie auf Verteidigungsmodus und so. Ja. Und Delon steht einfach nur da in seinem Trenchcoat, der halt irgendwie da auch so lässig wie kein Zweiter trägt. Zündet sich eine Kippe an, hört sich alles an, was der Typ erzählt, schmeißt den nur seine Haftentlassung hin. Ah, du bist auch einer, okay, alles klar. Und schon ist alles erledigt. Also einfach pur Frankreich. Und ich find's geil.
Cool, cool, cool. Guter Tipp. Hab ich auch noch Bock drauf.
Hast du ihn gesehen?
Nee, leider nicht. Ich habe den Fehler gemacht, auf besseren Gewissens mir den anderen französischen Film vorher nochmal anzuschauen und hatte danach tatsächlich.
Irreversible.
Ja. Du noch nicht. Doch, doch, aber naja. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, dann gucke ich lieber den anderen, gucke ich lieber den moderneren Gangsterfilm, weil ich einfach auf Frankreich keinen Bock mehr hatte.
Ja, du, ich kann's verstehen. Der Film ist halt wirklich, er ist halt alt, ne? Und das wird so heute.
Nein, also mir ging's halt, aber ich war einfach da, ich wollte dann. Ich war mir ja bewusst, dass wenn ich mir jetzt diesen Film angucke, dass der auch ein bisschen länger ist, dass 70er ist und so ungefähr, was mich erwartet.
Grau, braun, trist.
Vom französischen Kino. Und ich wollte dann lieber eher die etwas modernere, etwas spaßigere Hollywood.
Ja, du bist nicht der Erste, der nach Irreversible keinen Bock mehr auf nichts hat.
Gut. Machen wir doch da in dem Umfeld. Also Cercle Rouge für Freunde des französischen Thriller- oder Gangster-Kinos. Absolute Empfehlung. Es ist auch schön mit den Themen gespielt, weil er halt auch die Polizisten nicht unbedingt ins, sag ich mal, positivste Licht rückt, so, also wie die da vorgehen. Dementsprechend kann ich empfehlen. Und es ist so geil, wie konsequent diese alten Filme sind. Da sagen sie halt, ey, das passiert jetzt so und nur so passiert es. Und nur so kann es passieren, weil alles andere wäre Quatsch, das alles andere wäre, weiß ich nicht, überdramatisiert, überstilisiert, überromantisiert. Und das gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ja. Der andere Film aus Frankreich ist halt so eine Geschmacksfrage. Ob man da wirklich sagt, das gefällt mir, oder ob man sagt, boah, das ist voll geil. Ich werde, es gibt genug Menschen, die sagen, das ist voll geil, aber vielleicht ist es nicht die richtige Herangehensweise. Dieser Film ist bereits schon mal erschienen und hat schon damals für Skandale und kotzende Menschen im Kino und was weiß ich gesorgt. Er heißt Irreversible. Er ist jetzt nochmal auf Blu-ray erschienen, aber nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern in einer, ja, in einem sogenannten Straight Cut. Was bedeutet das, Dennis?
Ja, kann man, also für die Leute, die den Originalfilm nicht gesehen haben, ist es vielleicht, also kann, muss man dafür sich irgendwie eine Spoilerwarnung geben? Ist das?
Ja, also du kannst auf jeden Fall sagen, dass im ursprünglichen Cut der Film von rückwärts erzählt wird. Also
okay,
sozusagen, ja. Ja, die, das ist eines der Features, wenn du so willst, dass die Credits am Anfang kommen und rückwärts laufen und dann die Story von hinten sozusagen aufgerollt wird und der Cut erzählt ihn jetzt quasi chronologisch. Okay. Ich finde, also vielleicht eine kleine Spoilerwarnung, falls ich meine, der Film ist echt alt und ich glaube, alle Leute, die sich für Gaspar Noé interessieren, haben ihn eh gesehen, aber trotzdem eine kleine Spoilerwarnung. Also ich kann es total gar nicht verstehen, dass das rauskommt. Ich finde das fast schon. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen in der richtigen Variante, aber für mich führt das den Film fast ad absurdum, weil der, warum Irreversible nicht einfach nur Torture-Porn im weitesten Sinne ist, sondern auch auf so einer Hardcore-Ebene für mich immer funktioniert hat, war eben, dass der Film quasi, wenn du so willst, ein Happy End hat. Ne? Also er hört ja auf, dadurch, dass er rückwärts erzählt wird, mit damit, wo die Welt noch in Ordnung ist. Du weißt aber sozusagen, und damit lässt sich der Film dann sozusagen theoretisch aus dem Kino. So, ein glückliches Pärchen. The End. Aber du weißt ja genau, dass das Fake ist, weil du weißt ja, was alles passiert, was Schlimmes passiert. Und da gibt es ja, und dafür ist der Film ja relativ bekannt geworden, diese, ich glaube, 12-minütige Vergewaltigungsszene in der Mitte des Films oder wie man das jetzt auch nennt, Mitte, mit von Monica Bellucci. Ist, glaube ich, sogar, ist es nicht ein One-Take sogar?
Ja.
Was natürlich letztendlich auch für viel Kontroverse gesorgt hat, muss man das so zeigen, muss man das so explizit, so realistisch und so weiter zeigen. Und jetzt, wenn der Film chronologisch ist, ist es für mich einfach nur in meinem Kopf zumindest ein Film, wo halt irgendwie was Krasses passiert, The End. Weißt du, also ja. mir fehlt der Clou der ganzen Geschichte, auch allein mit dem Titel Irreversible, also nicht mehr umkehrbar. Allein der Titel wird ad absurdum geführt. Ich verstehe gar nicht, warum das passiert, ehrlich gesagt.
Soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Es gibt nämlich ein Zitat von Gaspar Noé. Warum erinnern sich Menschen nur an ihre Vergangenheit? Warum hört niemand auf wahre Träume? Warum fließt die Wahrnehmung von Zeit nur in eine Richtung? Warum ist freier Wille eine Illusion? Warum ist der Mensch nur ein Tier? Warum dieser Film? Weil das Original rückwärts erzählt war und viele Zuschauer durch die zeitlich umgedrehte Struktur des Schnitts bestimmte Aspekte der Geschichte nicht verstanden haben. In chronologischer Reihenfolge geschnitten wird dies klarer und ebenso düsterer. Kein Stück Dialog wird gekürzt, noch irgendwelche Szenen und Ereignisse rausgeschnitten. Darum heißt diese Version auch Straight Cut, erklärt Noé. Bisher war Irreversible ein bewusst bedachtes Puzzle. Nun gleicht der Film einem Diptychon. Es ist vielleicht vergleichbar mit einer LP, auf der die B-Seite der weniger konzeptuelle Mix der A-Seite ist. Allerdings mit besser verständlichen Stimmen, die die Bedeutung der einzelnen Wörter fatalistischer werden lassen. Sie werden sehen, die Zeit offenbart alles. Das ist sein Ansatz
anders. Kann man auch rumkürzen, das ist die Version für Dumme.
Ja, meinst du?
Ja, ist es. Also ich gebe dir in allem recht, wie du den Originalfilm beschrieben hast. Finde ich auch, du bist halt, am Anfang wirst du halt komplett in so ein Loch geschmissen, du wirst halt komplett einfach kaputt gemacht und dann bist du noch über eine Stunde damit beschäftigt, das überhaupt zu verarbeiten. Du bist halt gezwungen, wenn du nicht freiwillig das Kino verlässt, das alles zu ertragen und siehst, dass im Film eigentlich alles besser wird, aber du hast es immer noch im Hinterkopf. So, du bist mit der Scheiße, die passiert, die hängt dir hier. So, du kannst sie ja nicht loswerden und du musst es immer wieder reflektieren. Und dieser Film ist wirklich einfach, klar, er hat immer noch diesen Noé viel auf jeden Fall, so was Dialog angeht, aber er ist halt einfach, er verabschiedet sich von dem Experimentellen und von dieser Idee, von dem Konzept und wird ein ganz einfacher Mainstream-Film, der am Ende, wie du sagst, mit der Shock-Value endet und du weißt, du vor allem wenn du den Film kennst oder davon gehört hast, weißt du sowieso, was dich erwartet, du wirst daran geführt und eigentlich hatte ich zum Beispiel, wo ich den dann noch geguckt habe, hatte ich eigentlich das Bedürfnis, sozusagen bevor diese Momente kommen, weil ich die auch schon sowieso im Original eigentlich für mich persönlich zu extrem fand, aber das ist halt auch ein Diskurs, den man nicht unbedingt führen braucht. Aber ich hatte halt das Bedürfnis, davor abzuschalten, weil ich habe gesagt, okay, ich sehe, bis dahin kommt das, aber ich kann hier theoretisch jetzt Schluss machen, weil ich weiß, was passiert. Und
ja, aber du weißt, was passiert. Mich würde halt interessieren, wie reagiert jemand auf diesen Film, der ihn vorwärts zum ersten Mal überhaupt sieht?
Das ist wahrscheinlich die Frage, funktioniert das, was der Film am Ende zeigt, funktioniert das noch? Oder haben wir mittlerweile schon in anderen Filmen ähnliche Dinge gesehen, wie zum Beispiel dieser Film mit dem Babysitter-Paar auch in Frankreich, ist das, wo die Urlaub machen? So ein Film, die machen Urlaub, so zwei Paare machen Urlaub in Frankreich und da ist auch dann so eine krasse Vergewaltigungsszene in der Mitte irgendwie. Fällt mir jetzt nicht ein, die machen Urlaub auf dem Boot mit so einem Drogendealer-Freund und so. Da haben wir hier auch drüber gesprochen, mir fällt der Film halt echt nicht mehr ein, aber das.
Ach, nee, nicht in Frankreich, du meinst, ich weiß, was du meinst, irgendwie sowas, Holiday hieß
der. Ich glaube ja.
An der türkischen Riviera
ja,
oder
genau,
sowas.
Ja, mit dem.
Ach, der.
Genau, und ob nicht solche Filme sozusagen seit Irreversible schon öfter halt released wurden, sodass es so ein paar Filme gibt, die sozusagen Gewalt oder auch Gewaltexzesse irgendwie gezeigt haben, ob nun als Shock Value oder als wirklich ernst gemeinter Teil aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber er hat halt eben auch nicht mehr die. Das ist, wie du sagst, also wir haben ja alle das Original gesehen. Wie können wir es bewerten? Aber ich finde halt, die Dramaturgie ist halt sehr. Sehr einfach dann sozusagen in diesem Straight Cut und es macht, wenn man dem Original sozusagen etwas zugutekommen lassen will, ist eben das, was Etienne auch gesagt hat, du wirst halt einfach ins kalte Wasser geschmissen und musst damit leben, bis dieser Film zu Ende ist und dann gehst du raus und du denkst darüber nach, hier, der lässt dir halt nicht wirklich viel, da gibt's nicht viel zum Nachdenken.
Ja, vor allem entlässt er dich ja, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mit dem Zitat von dem Herrn aus Menschenfeind. Also aus einem Film von Gaspar Noé, den er vorher gemacht hat. Also die Kamera schwenkt ja nochmal aus dem Rektrum-Club raus. Mm. Also normalerweise beginnt es ja bei diesem Alten, der da irgendwie was erzählt, halbnackt auf seinem Bett. Und dann schwenkt die Kamera ja aus seinem Fenster und geht dann in den Club Rektrum, wenn ich es noch in Erinnerung habe. und dann kommt ja der erste große Schock. Und dann dauert es nochmal, dann kommt der nächste große Schock. Und naja, jetzt entlässt er dich halt mit diesem Zitat von dem Herrn. Und du denkst dir so, noch mehr, hä, was soll das jetzt? Ja, also was hat er mir jetzt letztendlich gegeben? Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt mehr Gedanken oder weniger Gedanken zu dem Film macht, wenn man ihn in der richtigen Reihenfolge sieht. So, ich finde, die Wirkung ist eine andere. Ich finde, man kann aufgrund der Wirkung oder der umgekehrten Wirkung, kann man das schon machen, aber es erreicht längst nicht, ja, dieses Niederschmetternde und dieses ja, zerstörende, was der Original-Cut irgendwie
Du hast ja eine Resolution, du hast ja im Prinzip einen Revenge-Flick jetzt, also wenn du so willst. Du hast ja, es passiert was Schlimmes und du hast
Rape and Revenge.
Genau, du hast Rape and Revenge. Und das hast du ja bei dem anderen gar nicht. Und das macht den anderen ja auch, deswegen ja auch der Titel, irreversibel. Es ist nicht mehr umkehrbar, weil so ein schlimmes, was da passiert, das geht ja nicht mehr umzudrehen. Das ist ja dann Teil von der Person für den Rest ihres Lebens. Das ist ja ein Unglück, wie soll man sagen, ne? Eine Tragik, die da sich manifestiert dann in den Charakteren. Und das, finde ich, wird so ein bisschen ausgehebelt, wenn du dann einfach das umdrehst. Also es macht's halt so gewöhnlich. Und das war ja für mich immer das Besondere, dass Gaspar Noé nicht, alles ist nur nicht gewöhnlich. Also, das ist ja eigentlich das Einzige, warum du dir kein Gaspar Noé-Film macht Spaß. Ja. Du gehst da ja nicht rein, um eine gute Zeit zu haben, um zu sehen, dass der Held es schafft oder so. Das ist ja nicht der Grund, warum wir Gaspar Noé feiern oder gucken. Also, ja, deshalb finde ich das ein bisschen. Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht gucke ich es mir an. Ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder Irreversible zu gucken. Ich habe ihn auch auf DVD, weil er irgendwie, finde ich, in eine Filmsammlung gehört, aber.
Jetzt hast du noch Blu-ray.
Stimmt, du hast mir ja sogar noch die andere gegeben, ja.
Ich werd reingucken, weil ich will einfach nochmal sehen, wie das jetzt auch mit dem Wissen zum Beispiel, wie sie die Szene im Club Rektrum gemacht haben. Ne? Also, das gibt's ja im Making-of, wird ja erklärt, wie sie es gemacht haben. Und es ist schon beeindruckend. Es war damals beeindruckend. Ich hatte den Film im Kino gesehen. Also.
Ich fand's, wo ich's gestern oder vorgestern nochmal gesehen habe. Ich finde da tatsächlich bei der Szene, finde ich es immer noch. Erstaunlich, wie übel mir sozusagen, also was das für ein mulmiges Gefühl gibt. Nicht durch das, was du siehst, sondern durch die Kamerabewegung, wie er die Kamera dreht im Club und die Musik. Und es geht mir immer richtig in die
Magengrube. Weißt du warum? Weil dieser Ton so in der richtigen Frequenz ist. Das ist dieser sogenannte braune Ton, den hier Thomas Bangalter ist das, glaube ich, einer von den Daft Punk-Leuten. Okay. Der hat den Soundtrack damals dafür gemacht. Den siehst du auch irgendwann mal auf der einen Party, auf der sie sind, auflegen. Und der hat halt so eine Frequenz genommen, die halt eben die Magen okay, die Magengegend irgendwie anregen soll, beziehungsweise dafür Unruhe sorgen soll. Deswegen ist dieser, hörst du, geht dir die ganze Zeit. Also es ist beabsichtigt, dass dir da unwohl wird im Magen. Und das finde ich das Spannende an dem Film, ne? Also was das für eine technische, sag ich mal, noch Komposition ist, obwohl man eigentlich immer nur sieht, oh ja, da wird 8 Minuten eine Frau vergewaltigt. So, also das ist ja immer das, was du als allererst hörst. Aber der Film ist ja auch technisch, sag ich mal, schon einfach beeindruckend, wenn er dann durch die Fensterscheiben geht und so weiter. Das war ja damals alles sehr modern und neu. Heutzutage, ja, siehst du in jedem zweiten Film. Gut, so viel zum Niederschmetternden. Kommen wir zu etwas ganz Entgegengesetzten. Ein Tipp habe ich noch, ich habe ihn noch nicht gesehen, der erscheint, glaube ich, morgen erst oder heute auf Netflix. Er heißt The Prom und ist das komplette Gegenteil von Irreversible. Es ist ein Musical über eine junge Frau, ein junges Mädchen, das nicht zum Abschlussball gehen darf, und über ein paar Musical-Stars oder Broadway-Stars, gespielt von Meryl Streep und, oh, wie heißt der andere? Hier, James Corden ist mit dabei, genau. Die halt so ein bisschen daran leiden, dass ihre letzte Show gefloppt ist, und die wollen jetzt diesem Mädchen PR-tauglich helfen, dass sie doch an ihrem Abschlussball oder ihr Abschlussballgefühl irgendwie bekommt. Nicole Kidman. Und Nicole Kidman hilft auf dem Weg noch mit dabei, und dann müssen sie halt alle erkennen, dass sie Arschlöcher sind und dass es doch eigentlich um ganz andere Dinge im Leben geht und so weiter und so fort. Und das Ganze wird natürlich mit sehr viel Musik und guter Laune und vielen Farben ausgekleidet. Und ich glaube, das ist, ja, wenn man nicht mehr erwartet und einfach vielleicht einfach ein bisschen.
Ist das ein Musical?
Ich denke, das ist ein Musical, ja, das schon. Sieht schon alles so aus.
Oh, ich habe keinen Bock auf den Film.
Nee? Aber Eddie, Schmunz? So ein bisschen?
Na, Moment, so ein Schmonz ist ja nicht gleich Schmonz.
Ja, aber also, das ist doch auch mal Kitsch, also, den man sich geben kann.
Was ich davon gesehen habe, das war so ein bisschen, es gibt so einen ganz kleinen Punkt, so einen ganz kleinen Punkt in mir. So, wenn ich schaffe, den zu treffen, dann schaue ich so einen Film und denk so, ja, ist einfach schön.
Nicole einfach Kidman, Kerry Washington, James halt, Corden.
Es ist halt schon sehr mit der Mayonnaise-Tube von Liebe. alles voll geballert.
Also, ich meine, die Farben,
ey. Ja, das ist alles auf 12 gedreht.
Aber es ist doch zu Weihnachten, ist es doch jetzt genau das Richtige, oder?
Hat halt unter all dem ganzen Plastik hat er halt eine nette Botschaft. Es geht um, es ist doof zu sagen, aber ich kann halt verstehen, dass Leute auch nach diesem Jahr besonders sich vielleicht einfach auch freuen, so einen Film sich einfach reinzuballern. Und
das sieht ja aus wie Cats ohne die Katzen.
Ja, aber das ist doch gut.
Wirklich? Dann bleibt ja nur noch
ein. Everyone deserves a chance to celebrate. Guck mal.
Ja, ich kann das verstehen, dass sicherlich Netflix weiß mehr über uns Menschen als wir. Deshalb werden die schon wissen, warum dieser Film kommt und wahrscheinlich sehr erfolgreich wird.
Keegan Michael Key.
Ja, den mag ich. Aber die machen halt alle auch mal gern Money für. Und das sieht so für mich sehr danach aus. Aber hey, wer bin ich, um hier den Stab
den Leuten des Tanzens verbieten?
Wenn am Ende dieses tollen Jahres 2020 die Leute einfach mal Lust haben, bunte Farben und ein bisschen Feelgood zu haben, hey.
Also ich wette, der Film wird ziemlich weit oben in der.
Halte ich für einen sinnvolleren Release als Irreversible Ende 2020.
Ja, da können wir uns, glaube ich, doch einigen.
Ja, als wäre es nicht schon schlimm genug. Keiner, dann kommt der Film
noch mal daher. Keiner kommt zu Weihnachten, aber hier ist Irreversible. Geil.
So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit einem spannenden Thema. Ja, du bist einfach gestrickt.
Ja.
Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Kino Plus, die aktuelle Ausgabe mit Dennis, Etienne und mir.
Ist schon gemein.
Was denn?
So Etienne da jetzt so.
Ich habe das ja selber über.
Ja, hast du das jetzt gesagt?
Vor der Kamera.
Nee. Das ist egal.
Ja, aber das hast du doch auch schon zigmal vor der Kamera gesagt.
Das ist jetzt
dass die Szene in Norbit, wo die Frau ins Auto steigt und hupt, dass das dein Humor ist.
Weißt du, da macht er einen kleinen Joke und ich ziehe Daniel auf, und was passiert mit Daniel? Fängt wieder an, 10 Minuten zu erklären.
Leute. Außerdem habe ich nur gesagt, dass ich die Szene verstehe.
Ja, weil sonst?
Die Szene macht Sinn. Sie
kommt
ist
hier
dick,
wieder,
setzt sich rein und weil sie so dick ist, wird die Hupe aktiviert. Das ist einfach, ich will damit nur sagen, ich verstehe die Szene, und ich habe bei Gaspar Noé habe ich nicht immer das Gefühl, dass ich es verstehe. Das ist alles, was ich sage. Und das mag ja auch an mir liegen, weil ich einfach gestrickt bin.
Aber habt ihr das Bedürfnis, immer alles verstehen zu wollen? Immer?
Total, ja.
Also nicht mal einfach hingeben.
Das ist seit jeher, deshalb habe ich ja auch so mein Problem mit Lynch und mit vielen anderen Filmen, die in der, sag ich mal, Filmkritikerwelt abgegöttert werden, wo ich ganz oft nicht connecten kann und das Gefühl habe, ja, ich weiß, dass das jetzt ein Kultklassiker ist oder dass der als genial angesehen wird, aber ich kann es nicht hundertprozentig nachempfinden, wenn ich nicht.
Ja, aber das meine ich ja nicht unbedingt.
Wenn ich das nicht verstehe.
Nee, aber es geht ja nicht darum, also es geht mir jetzt nicht darum, welcher Film Klassiker ist. Thema hatten wir letzte Woche schon, wo ich auch gesagt habe, es ist Quatsch, dass du immer wieder voraussetzen oder dass du dich selbst unter Druck setzt, von einem Klassiker genauso sofort begeistert zu sein, wie die Leute, die ihn zu einem Klassiker ernennen. Mir geht es aber eher darum, dass man halt auch Filme, dass es ja auch einige Filme gibt, da soll man ja eigentlich auch nur zuschauen. Da soll man sich
halt nicht
fallen lassen, da soll man halt vielleicht die Stimmung auf sich wirken lassen. In Argento zum Beispiel, wenn man sich diese, Suspiria und die ganzen Sachen anguckt, logisch sind die alle nicht.
Ja, okay, das ist aber nochmal eine andere Zeit. So, klar gibt es Filme, die einfach nur, sag ich mal, wirken wollen. Ja, vielleicht durch die Musik, durch die Bilder, durch das Zusammenspiel von beidem oder so. Und das verstehe ich auch und das kenne ich auch. Deshalb gibt es ja auch viele Filme, die ich mag, unter anderem von Gaspar Noé. Aber ich glaube schon, dass so Regisseure wie Refn, Noé, Lynch und so weiter, dass die sich schon noch mehr dabei denken, als einfach nur weirden Kram auf die Leinwand zu zaubern, sondern das hat schon immer eine Bewandtnis, die einem sich vielleicht nicht erschließt oder die man nicht hundertprozentig begreifen kann oder nachvollziehen kann, aber ich glaube schon, dass da oft mehr dahinter steckt. Und ich habe dann oft das Gefühl, dadurch, dass ich nicht alleine drauf komme, es gibt mir so ein Gefühl von, ich check's jetzt gerade nicht, ich versteh's gerade nicht, was will er mir denn jetzt damit sagen? Oder wo ist denn jetzt der, wo ist denn die Bedeutung oder und das manchmal hat das so, gibt mir das dann das Gefühl, dass es mich frustriert oder so. Auch aber, zum Beispiel jetzt bei Tenet von Nolan war das einfach so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja gut, also dann kommen wir halt nicht ins Geschäft. Also so als Filmmacher und Zuschauer, wenn ich einen Film fünfmal sehen muss, zweimal anhalten muss, ein YouTube-Tutorial gucken und am besten noch einen Wiki-Eintrag, damit ich verstehe, warum das gerade genial ist, was der Held macht, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Das ist für mich dann, ist dann vielleicht super smart und super ausgeklügelt, aber am Ende des Tages will ich auch, also ich bin 42, habe tausende von Filmen gesehen, es ist mein Hobby. Wenn ich alleine nicht in der Lage bin, das zu entschlüsseln, dann ist es vielleicht einfach nicht für mich. Damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, aber es ist halt vielleicht nicht für mich.
Ich finde aber auch, dass man sich da auch selber nicht so einen Druck machen soll, weil ich finde es absolut zu legitim zu sagen, nö, ich bestimmte Dinge erschließen sie mir nicht oder und ich guck sowas vielleicht deswegen nicht. Ich finde, es ist ja nichts, das macht dich ja nicht weniger zu einem Filmfan oder zu einer cinephilen Person. So, also ich finde, da muss man doch aufpassen, dass man sich nicht durch die Leute, die solche Filme zu Klassikern erheben, dass man sich von denen auch nicht irgendwie dadurch ein Stigma auferlegen lassen sollte, von wegen so, okay, du verstehst den Sinn hinter Climax nicht oder so, deswegen bist du weniger filmenthusiastisch als alle anderen. Aber zum anderen finde ich auch, das muss nicht zwangsläufig an der Person liegen, sondern es kann auch sein, vielleicht hat Nolan einfach auch in der Art und Weise, was er erklären wollte, einfach auch verkackt. Vielleicht konnte er es einfach nicht gut genug rüberbringen. Es muss nicht immer an der Person liegen, die eine mögliche Intention nicht versteht. Vielleicht hat auch einfach der Filmemacher einfach am Ziel vorbei dirigiert und hat seine Intention nicht vernünftig korrigiert. Also was ich grundsätzlich damit sagen will, ist, ich finde, es ist absolut in Ordnung, sowas dann einfach nicht zu gucken oder nicht gucken zu wollen.
Auch. Ich würde noch eine dritte Komponente hinzufügen wollen. Ist es denn wirklich so schlimm, sich, sage ich mal, man sieht etwas, man merkt, das ist schon auffällig in Szene gesetzt, das ist schon aufwendig gestaltet, das ist schon irgendwie bedeutungsvoll irgendwie dem Zuschauer rübergebracht, aber ich krieg's nicht hin. Also gehe ich danach nochmal hin und lese mir was durch. Was haben sich andere Leute zu?
Das ist ja klar, das mache ich auch total gerne.
Ja, genau. Aber ist es dann so verwerflich, wenn man, ich weiß nicht, so frustrierend, wie du es gesagt hast, wenn man dann halt wirklich, okay, ich krieg's jetzt nicht auf Anhieb, aber ich lese mir was durch und dann denke ich mir meinen eigenen Teil. Dann verstehe ich, okay, das sieht derjenige da drin. Wie geht es mit meinen Gedanken einher? Oder kann ich das wirklich mit meinen Gedanken auch vereinbaren? Und entweder sage ich, ja klar, jetzt verstehe ich's, aber ist das schlimm?
Nö, überhaupt nicht. Ich mach das ganz oft, dass ich mir Interpretationen oder Meinungen zu Filmen durchlese und finde es dann auch spannend, was Leute dann da rausziehen. Und ganz oft habe ich dann auch so Aha-Momente, wo ich sage, ah ja, okay, das macht Sinn, so funktioniert's. So, ich habe aber auch ganz oft das Gefühl, dass dann da irgendwie Sachen da rein interpretiert, wo ich sage, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
Das ging mir im Deutschunterricht immer so.
Ja, aber ne, ist ja so, wirklich, das kannst du bei ganz vielen Sachen, die Kunst sind, ob das ein Gemälde, ob das ein Buch, ein Gedicht oder was auch immer ist. Und manchmal macht's Klick, das meine ich ja. Manchmal macht's Klick und du sagst, ah ja, okay, das macht Sinn, cool. Ja, jetzt macht das Ganze stimmig und ich verstehe die Katharsis oder was auch immer. Aber dann gibt's auch genauso Sachen, wo ich sage, sorry, nee, das sehe ich, also das magst du so sehen, aber wenn ich den Film gucke, dann kann ich das jetzt da nicht rausziehen, nur weil du das jetzt behauptest. Und dann funktioniert es halt auch nicht für mich.
Das habe ich mir zum Beispiel früher immer, wenn wir in Deutsch, was ich im Deutschunterricht Bücher gelesen haben, ja, egal was wir da gelesen haben, dann gab es ja immer diese Interpretationsheftchen, die Reklamheftchen, ja, ja, was genau. Weiß ich so. Ne? Und dann habe ich mich dann immer wieder bei mehreren Heften gefragt, so, ja, okay, das sagst du jetzt, aber hat das auch der Autor gesagt? Ist das wirklich die Absicht des Autors gewesen? Weil eigentlich kannst du doch letztendlich nur dem vertrauen, was der Regisseur zum Beispiel sagt oder was der Autor sagt oder was der Musiker sagt, was er wirklich damit gemeint hat. Ja. Ob das dann bei dir ankommt oder ob du das so verstanden hast, bleibt ja dir überlassen. Aber die Deutungshoheit davon kann doch nicht bei so einem Reklamheft.
Naja, bei Kunst sagt man ja, also das ist ja letztendlich. Deshalb sagen die meisten ja auch nicht, ja, also es ist so, das ist, also damit würden die das ja auch viel zu sehr versimpeln. Die sagen ja nicht einfach, ja, damit ist einfach gemeint, dass der ein Alki ist. Punkt. So sagen die das ja nicht, sondern die sagen ja dann auch immer, ja, was du daraus ziehst, ist für dich und so weiter. Und das ist ja auch das Schöne an Kunst, dass jeder was anderes fühlt, sieht, mitnimmt, rauszieht. Aber ich glaube natürlich schon, dass es, also nicht immer, aber in den meisten Fällen der Künstler irgendwas. Ja, eine Form von Message, die muss jetzt nicht so plump sein wie Don't Do Drugs oder so, aber irgendein, es ist ja kein Zufall, dass jeder Film von Christopher Nolan sich in irgendeiner Weise um Zeit dreht. So, das ist ja nicht einfach mal so, huch, schon wieder ein Film mit dem Thema Zeit gemacht. Das ist ja komisch. Das ist jetzt mein 7. Film und ist auch wieder was zum Thema Zeit. Also, da steckt ja schon irgendwie was dahinter und es kann ja auch Spaß machen, wie so eine Schatzsuche, das irgendwie rauszufinden. Nur, um jetzt mal zum Beispiel beim Fall Climax zu bleiben, ich verstehe den aus einem, der hat eine hypnotische Wirkung, ne? So, der schafft es irgendwie ein Bedrohungs-, also so habe ich den wahrgenommen, der schafft es, so ein Unwohlsein in einem zu wecken, irgendwie von so ein bisschen Tanz und Musik und einem Setting, was eigentlich normalerweise komplett harmlos ist, nämlich irgendeine Tanzgruppe, ich glaube an Silvester ist es an Silvester, oder auf jeden Fall an irgendeinem Abend. Und trotzdem wirkt es total bedrohlich oder so. Aber dann hast du so eine Szene, wo eine Mutter ihr Kind in einen Stromkasten einsperrt, mehr oder weniger, und dann abgeht und Party macht. Und ja, surprise, surprise, Achtung, Spoiler, was passiert wohl? Kind vermutlich wird nicht überleben. Wo ich mir dann denke, ja, gut, also wenn ich einen Dreijährigen mit 5 Taschenmessern in den Schrank sperre und dann Party machen gehe und später den Schrank aufmache, mal gucken, was da passiert, ist für mich jetzt nicht so, das erschließt sich mir dann nicht klar. Und dann überlege ich ja, was will er mir jetzt damit sagen? Will er mir damit sagen, ja, dass du Verantwortung haben musst als Elternteil für ein Kind oder dass du nicht einfach, dass sich das Leben nun mal ändert als Elternteil. Also mein Gehirn rattert und rattert. Ich versuche zu verstehen, warum das in dem Film drin ist. Und ich komme aber nicht auf irgendwas anderes.
Ja. Hinzu muss man sagen, dass die Frau auf LSD ist, als sie das macht. Ne?
Ja, aber das ist ja fast egal, was sie macht. Also ob sie jetzt tanzen geht, saufen geht, LSD nimmt oder so.
Eine dumme Entscheidung bleibt halt eine dumme Entscheidung.
Ja, am Ende, ja, aber eine dumme Entscheidung wird auch unter anderem beeinträchtigt oder befüttert durch eben die Substanz.
Ja, aber das ist ja schon die dumme Message? Entscheidung.
Ja, die dumme Entscheidung, genau.
Aber was ist die Message? Warum, ja. Was will mir Gaspar Noé damit sagen?
Und das, don't do drugs.
Ja.
Nein, weiß ich nicht. Das war jetzt mal.
Ist das mal, ja, egal. Ne? Und das ist dann halt sowas, wo ich dann denke, so, der Film hat keine richtige Narrative, die Leute verhalten sich komplett irrational. Jetzt kann man ja natürlich lachen, das ist halt Gaspar Noé. Aber irgendwie, Ich weiß da nicht, wie ich da als Zuschauer, außer dass ich eine Bildflut und Sachen in mich reinballer, die eben wie so ein LSD-Trip vermeintlich sind. Aber ansonsten weiß ich nicht, ich kann mit keiner Aktion, die da passiert, keinem Dialog, der da passiert, kann ich noch connecten. Wer verhält sich so? Was ist das für eine Welt? Wer sind diese Leute? Was machen die? Warum sind die so crazy? Das kenne ich nicht so. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, mag sein, dass es irgendwo so einen krassen Tanzclub gibt, wo die alle so abgehen und so, wo ich dann denke, ja, okay, ihr seid halt, also, verstehst du, was ich meine? Das ist,
es wir waren nie Teil davon.
Ja, aber es ist so, ja, ich kann es nicht in Worte fassen, was mein Problem ist manchmal.
Ich finde das
Aber du hast es doch eigentlich.
Ich wollte sagen, du hast es eigentlich jetzt schon sehr detailliert umschrieben.
Ja, ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, da draußen im Chat sitzt immer noch einer, der sagt, ja, dann geh halt Norbit gucken.
Ja, okay. Aber vielleicht kriegst du auch einfach jetzt irgendwie für nächste Kino Plus Folge so eine dicke Mappe mit Climax komplett interpretiert irgendwie und dann.
Ja, kannst jetzt
auch. Und dann liest du das und denkst so, naja, das ist auch Quatsch.
Vielleicht ist es ja auch wirklich so, wie du sagst, vielleicht will der auch gar nicht viel mehr, außer vielleicht hat er schon alles richtig gemacht, weil ich einfach da sitze und ein bisschen länger über ihn nachdenke, als ich natürlich über Norbit nachgedacht habe. Insofern hat der Film vielleicht ja dann auch schon wieder eine Bewandtnis. Ich weiß es nicht. Ich merke nur als Zuschauer oft, dass ich bei so Filmen, die so arg verschrubelt sind, so wie hieß der mit der Scarlett Johansson?
Under the Skin.
Under the Skin, wo ich dann auch gedacht habe, so, nee, ich, sorry, was. Was geht denn jetzt gerade ab? Wo ist die gerade? Was macht die da? Wieso ist die jetzt in unterirdisch? Was?
Ja, manchmal muss man aber auch einfach loslassen und akzeptieren.
Ja, und aber
okay, Daniel.
Ja, keine Ahnung.
Aber wo? Loslassen und akzeptieren.
Ja.
Letzte Woche, ich versuche das Thema jetzt, ne? Wir kommen weg von der. Letzte Woche kam direkt nach unserer Sendung eine Nachricht raus, natürlich direkt nach der Sendung, was wieder geil war, dass Warner jetzt Mats? Ich weiß nicht. Haben wir eine Mats? Ja, wir haben eine Mats. Hier, die News Mats.
Warner fährt ab nächstem Jahr zweigleisig. Ab 2021 wird parallel zum Kino gestreamt.
Wirklich, das war's.
Ja, wir müssen loslassen.
Das ist so erfahrt.
Ja, wir müssen loslassen vom bisherigen Kinofenster oder beziehungsweise der Art und Weise, wie wir vielleicht bislang neue Filme gesehen haben. Denn Warner hat sich zu einem, ja, die Branche sagt, wegweisenden oder einschneidenden Schritt entschieden und wird ab nächstem Jahr ziemlich viele Filme, die eigentlich nur fürs Kino erstmal gedacht waren, parallel auf HBO Max für mindestens einen Monat streamen. Und danach verschwindet der Film erstmal von HBO Max. Es gibt keine Zusatzkosten. Jeder, der HBO Max hat, kann diese Filme dann umsonst gucken. Und nach diesem Monat sind sie erstmal weg. Dann ist exklusiv nur noch im Kino erstmal. Und danach werden sie wieder auf andere Wege, über andere Wege ausgewertet. So. HBO Max gibt es bisher nur in Amerika, kostet 14,99, genau wie HBO To Go oder HBO sowieso. Und es sind jetzt auch schon im Zuge dieser Bekanntmachung Artikel aufgetaucht, die sagen, dass nächstes Jahr HBO Max dann auch über Europa flächendeckend erhältlich sein soll. Und ja, es ist.
Muss ja, das ist sonst. Also, die müssen ja über die amerikanischen Grenzen hinaus das machen, weil sonst. Ja.
Vor allem, weil HBO Max, habe ich gesehen, gar nicht so viele Abonnenten hat.
Ja, aber da,
die haben vielleicht, wenn es hochkommt, haben die 8 Millionen Abonnenten. Und
was sich dadurch ja aber dann ändern.
Ja,
weiß man hofft.
Disney Plus ist ein Jahr da und hat über 70 Millionen. Ja? Und ich glaube, Warner hat sich jetzt entschieden, okay, wir müssen Dampf machen. Und das ist natürlich ein Mittel.
Es ist halt in diesen Zeiten ein Modellversuch, der irgendwie so zwischen wir müssen unbedingt was machen, weil die Situation ändert sich ja in naher Zukunft vielleicht gar nicht so und man ist sich unsicher, weil man hat es jetzt ja mit Tenet irgendwie versucht und da kann man natürlich auch drüber diskutieren, wie fair ist die Auswertung, dass, ob Tenet jetzt im Kino funktioniert hat oder nicht, aber wie lange willst du sozusagen die Entscheidung noch rauszögern, du hast fertige Filme, die haben Kosten verursacht und du musst irgendwann halt anfangen, Kosten wieder reinzuholen. So, das Fiskaljahr endet irgendwann, die Abrechnungen müssen gemacht werden und was du dort liegen hast, ist halt einfach
ein totes Kapital.
Totes Kapital. Also die Leute sind scheinbar, zumindest nach dem, was mein Gefühl mir sagt, noch nicht bereit, ins Kino zu gehen wieder. Also
in Amerika geht's ja einfach auch nicht, da ist der Lockdown ja noch viel krasser. Was ich mich halt frage ist, ist das wirklich jetzt eine unmittelbare Reaktion auf Corona und Co? Oder ist das mehr oder weniger vielleicht auch einfach nur eine Beschleunigung einer eh sich abzeichnenden Entwicklung. Denn machen wir uns nichts vor, die Fernseher zu Hause werden größer, die Soundanlagen werden besser, die Leute streamen mehr, auch wenn ein Impfstoff da ist. oder auch bevor es Corona gab, sind die Kinozahlen zurückgegangen. Wir haben oft drüber geredet, dass welche Filme nur noch ins Kino kommen und so weiter. Also, dass das Kino so ein bisschen am Kriseln war und dass natürlich Streaming einfach auch nahe liegt. Das ist einfach auch eine Entwicklung. Und wenn HBO Max als Player in diesen Markt einsteigen will, dann brauchen sie natürlich starke Exclusives, so wie es Disney braucht, so wie es Netflix braucht, so wie es Amazon braucht. Es ist natürlich, sag ich mal, aus Sicht eines Fans ist es irgendwie ein bisschen schade, weil also gibt sicherlich Sachen, da habe ich kein Problem, die mir auf Streaming anzugucken. Aber sowas wie Dune will ich natürlich auf der großen Leinwand sehen. Und also kann ich ja auch, ne? Geht ja.
Mhm.
Aber die Vorstellung, dass irgendwie den alle irgendwie dann zu Hause per Streaming gucken, irgendwie, ist schon auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, in 10 Jahren oder so, da wird es alle Blockbuster per Streaming geben. Ich kann mir es fast nicht vorstellen, dass es noch so viele exklusive Kinofilme
gibt. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich der Weg bleibt, so, oder der, weil. Ich meine, es ist ja schön, dass du mit deinen Filmen Geld verdienst, aber es ist ja noch schöner, wenn du mehrere Wege hast, um mit deinen Filmen Geld zu verdienen. Weißt du? Und ich weiß nicht, ob die das nicht ein bisschen unterschätzen, wenn sie die Filme direkt zum Streaming anbieten, ob sie dann wirklich das gleiche Geld generieren würden, wie sie zum Beispiel generieren, wenn sie exklusiv im Kino laufen, weil dadurch ja halt dann noch Events angekurbelt werden und Merchandise-Verkäufe und was weiß ich. Ich glaube, auch so Streaming-Dienste, Diensten, wenn die da direkt erscheinen, wird ein Teil des Einnahmevolumens, glaube ich, verblassen.
Aber das ist ja, aber genau, das ist ja genau das, was jetzt damit sozusagen ausprobiert wird. Du kannst es ja nicht wirklich konkret vorhersehen. Du hast irgendwelche Profis bei Warner garantiert, die bestimmte Einnahmen und Ausgaben irgendwie versuchen vorherzusagen. Aber du weißt es ja nicht. Aber Stand jetzt passiert halt nichts. So, du hast kein Eingang und keinen Ausgang vom Cashflow. Das heißt, du musst ja irgendwie das versuchen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie zumindest dass sie Justice League irgendwie erstmal abwarten, zum Beispiel. Oder dass sie einen Film irgendwie ausprobieren, um das nochmal zu machen. Aber ich finde, das, was du sagst, ist schon richtig. Ich sehe es auch eher als eine Beschleunigung. Also, dass Corona eine Entwicklung beschleunigt, die meiner Meinung nach auch nicht abzuwenden ist. Für mich persönlich. Es ist mittlerweile schon so, ich glaube, den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war Once Upon a Time in Hollywood. Und ich vermisse es auch tatsächlich nicht wirklich Kino. Ich würde Dune auch locker auf dem 4K-Fernseher sehen mit einer guten Anlage. Das hat für mich keinen großen Mehrwert mehr, im Kino zu sitzen, außer halt sich mit Leuten zu treffen, um sich mit Leuten fürs Kino zu verabreden. Aber im Kino einen Film zu gucken oder den gemütlich zu Hause auf einem wirklich guten Fernseher in guter Qualität und mit gutem Sound, das ist für mich, wäre die präferierte Option. Ich glaube, dass Kinos dadurch eher, und das hoffe ich, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass auf lange Sicht Kinos wie das Savoy sozusagen überleben und dass sozusagen dass die überleben durch Leute wie dich oder auch ein André Hecker, so, die gerne in solche Kinos gehen, um Sachen in OV zu gucken, um Filmabende zu machen, um zum Beispiel alte Filmklassiker nochmal im Kino zu gucken oder aber auch Blockbuster. Das ist sozusagen wirklich, dass das Kino überlebt für eine Gruppe von Menschen, die auch wirklich das Kino lieben, für das, was es ist, für alle Flächen. Und das, so doof das klingt, dass die einzigen, die davon Schaden nehmen, eher diese großen
Ketten
sind, wo man jetzt schon sagt, Alter, warum ein Kino mit 12 Sälen, was natürlich auch begünstigt, dass dann wiederum Firmen wie Disney sagen, gut, nehmen wir halt 55% und ihr spielt bitte in 10 von 12 Sälen unsere Filme. Ist halt so. Und Warner genauso. Und da werden wir jetzt auch noch drauf kommen.
Dass Universal, Disney, die geben sich
ja
alle.
Ja, weißt du, was ich meine? Dass hoffentlich, dass sich der Schaden darauf begrenzt, dass gleichermaßen aber das Kino noch mal mehr als Kulturobjekt auch irgendwie pusht, sodass dort wirklich alle, die das Kino lieben, dort ihre Filme sehen können und dass dort die Seele dann vielleicht auch voller werden, weil eben die anderen nicht mehr attraktiv sind. Es ist in die Glaskugel gucken. Aber ich glaube, es ist ein Modellversuch. Diese Studios haben einfach keine andere Möglichkeit mehr, dort zu probieren. Disney hat heute ist Investor-Conference bei Disney, wo alle auch jetzt gespannt drauf gucken werden. Es wird entschieden sein wahrscheinlich, wenn jetzt die Folge ausstrahlt, was passiert. Disney wird für Star Wars und Marvel vermutlich ein Slate ankündigen an Filmen für die nächsten Jahre. Und da erwartet man jetzt, was machen die? Die haben Black Widow auch noch liegen. So, was machen die damit? Und bis jetzt, Gerüchten zufolge, noch Stand vor der Sendung war es, dass Disney eben nicht den Weg wie Warner geht, sondern sagt, wir nehmen einige kleine Filme, aber die großen Blockbuster werden wir fürs Kino aufbewahren.
Oder sie kriegen kalte Füße und ballern zumindest den Film noch mal raus auf Dings, auf Disney Plus. Vielleicht für einen anderen Preis als Mulan.
Ich glaube, man muss halt überlegen, reden wir hier von einer Corona-Pandemie-Lockdown-Situation oder reden wir von Normalität wieder? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Was ist, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, Ende nächsten Jahres ist soweit, kehrt langsam Normalität, sofern das möglich ist, zurück? Der Großteil ist entweder immun oder geimpft oder was auch immer, auch in Amerika. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, ich bin kein Experte, aber irgendwann der Zeitpunkt X wird kommen, wo es sich normalisiert, Kinos machen auf, Leute können wieder in Kinos gucken. Die Frage ist einfach, ob sich auch durch Corona nicht das Sehverhalten auch einfach so krass verändert hat, wie du es ja auch gerade selber bei dir sagst, dass die Leute sagen, ehrlich gesagt, so krass vermisse ich es nicht. Ja, man darf ja nicht immer von Filmfreaks, wie wir es jetzt sind, irgendwie auf den Mainstream schließen. Du darfst auch nicht vergessen, Kino ist teuer. So eine vierköpfige Familie, die ins Kino geht, da mit Popcorn, Cola, was weiß ich, was zahlst du da? Über 100 Euro teilweise. Mit allem drum und dran, ja. Also, oder ungefähr. Also es ist schon ein richtiges Event, so. Mhm. Wenn dann der Film noch scheiße ist. Na gut, aber es ist was anderes. Aber und dann
aber guck mal, das sind alles Gelder, die dir flöten gehen durch eben das. Hm? Das sind aber alles Gelder, die dir flöten gehen.
Ja, ja, klar, nur es ist halt ähnlich, wie es mit der Musikindustrie irgendwann war, als die Streamingdienste kamen und die gesagt haben, ja, Moment, 9,99 € für alles? Das kann nicht sein. Ich habe früher 30 Euro für 15 Songs gekriegt. So, wie soll das funktionieren? Ja, funktioniert halt so nicht mehr. Sei froh, dass du die Zeit noch mitgenommen hast, wo die Leute das gezahlt haben und du reich geworden bist mit. Aber jetzt ist halt durch die Technik, das Hörverhalten und die Generationen, die kommen, hat sich's halt geändert. Und du musst dem irgendwie Tribut zollen. Du kannst dich dieser Entwicklung, dieser technischen Entwicklung nicht verschließen. Und das geht ja durch alles. Ob das bei Kino ist, ob das bei Einzelhandel ist, durch große Online-Verkaufshäuser oder so. Du kannst dich dieser technischen Entwicklung und dem Konsumverhalten der Menschen im Prinzip nicht groß verändern. Und dann musst du halt, wie es so schön heißt, go with the flow, musst du halt dann das Modell anpassen. Ja. Wenn das bedeutet, dass sie weniger einnehmen damit, dann ist es so.
Ja, warte mal, ich würde einmal kurz in die Werbung gehen und gleich auf das Thema wieder aufgreifen, okay, weil da habe ich nämlich noch auch von wegen, wie lange das schon in der Mache ist, noch mal ein paar Sachen hier rausgefunden. Einmal kurz Werbung, wir melden uns gleich zurück. Hallo und willkommen zurück zum letzten Teil unserer aktuellen Ausgabe von Kino Plus mit Dennis, Etienne und mir. Wir waren jetzt gerade schon mitten in der Diskussion über, ja, Warners Entscheidung, demnächst alle großen Blockbuster, die eigentlich fürs Kino gedacht waren, auch parallel einen Monat lang auf HBO Max ohne Zusatzkosten auszustrahlen. Das Ganze muss wohl schon einen längeren Atem haben, denn ich habe hier einen Artikel bei CNBC bekommen und da wird halt so ein bisschen der ganze interne Machtkampf von AT&T, die ja Warner übernommen haben, und dann halt um die einzelnen Departments, Warner Media, HBO, HBO Max und so weiter. Und es gab wohl im Dezember 2018, gab es schon von dem CEO, vom derzeitigen CEO von AT&T, das ist die Telekommunikationsunternehmen, das Warner gekauft hat, was auch vors Kartellamt ging, weil es ein Riesendeal damals war, jetzt wo Disney Fox geschluckt hat und so weiter, ist das ja alles wieder Pillepalle. Da ging es darum, dass der CEO John Stankey, dass der sich mit den, ja, mit dem Chefteam von HBO, Richard Plepler, getroffen hat. Und die haben 2018 schon ihre Strategie ausgearbeitet, HBO. Die haben gesagt, geben Sie HBO mehr Geld, um es für Inhalte auszugeben. Der Premium-Fernsehkanal Cinemax soll durch familienfreundlichere Originalbibliotheks, also aus der eigenen Library, oder halt lizenziertes Kinderprogramm aufgestockt werden. Drittens, verkaufen Sie HBO und Cinemax zusammen für ein paar Dollar mehr als HBO. Also HBO hat damals 14,99 € gekostet, HBO und Cinemax sollten für 17 Dollar angeboten werden. Viertens, schließen Sie einen Vertrag mit Comcast, dem größten US-Kabelunternehmen, ab, der es dem Breitbandverteiler ermöglicht, HBO to go direkt an die Breitbandkunden zu verkaufen. Also das heißt, HBO to go direkt mit einem Internetanschluss irgendwie anzubieten. Und ja, fünfter Punkt oder letzter Punkt, don't fuck ab HBO. Ja, also für ihn war es wichtig, dass HBO auf jeden Fall weiterhin wie Premium behandelt wird. Mr. Stanky soll wohl original nichts davon beachtet haben oder auf alles geschissen haben, weil der wollte unbedingt, dass HBO Max jetzt vorangepusht wird und hat halt alles intern im Unternehmen irgendwie unternommen, dass die alte Führungsriege abgesägt wurde, also wurden einige Menschen entlassen, im Zuge dessen wurden nochmal diverse Menschen, über 1000 Mitarbeiter entlassen und hat halt versucht, all die Inhalte, den ganzen Content und was weiß ich, alles schon auf HBO Max zu fokussieren. Ja, und das Ding hat wohl alles andere als einen glücklichen Start hingelegt. Und da geht's halt wirklich, da geht's nicht darum, ob man jetzt mit Dune 500 Millionen oder 600 Millionen verdient. Nee, da geht's halt schon um ganz andere Zahlen oder um ganz andere Informationen, denn die wollen ja das Paket HBO Max mit ihrem Internetanschluss anbieten als quasi als Einstiegserleichterung. Also die wollen halt so wirklich Gesamtpakete, wie es zum Beispiel bei der Telekom und Magenta TV ist, weißt du? Dass man halt irgendwie seinen Internetanbieter direkt mit einem Fernsehdienst bekommt. Und da geht's dann um Werbekunden, um Aktienkurse, um Nutzerdaten, die man auswerten kann und so weiter. Da ist das jetzt einfach nur ein weiteres Teil des Puzzles. Also wenn man, ich meine, das sind 5 Seiten Artikel oder so, ist echt interessant. Ging's auch um Sopranos und was damit gemacht wird und so weiter. Und dass sie halt festgestellt haben, dass es in Amerika gar nicht so fruchtbar war, HBO, das normale HBO, in HBO Max irgendwie umzuwandeln oder zu sagen, hier ist jetzt HBO Max, das kostet genauso viel wie HBO und alle die, die HBO haben, werden schon irgendwie abwandern zu HBO Max. Das haben sie nämlich nicht gemacht. Ja, und deswegen stagniert dieser Dienst halt auch noch.
Ja, die Frage ist ja auch, weil du gesagt hast, es soll auch einen europäischen Rollout oder was auch immer geben. Ich frage mich, wie das da mit den Lizenzen ist, weil meines Wissens sind ja ganz viele HBO-Lizenzen hier mit Sky Atlantic schon verdealt und das ist ja auch immer das Problem, was die ganzen, was HBO schon immer irgendwie hatte, dass diese ganzen HBO-Serien eben hier verkauft sind oder lizenziert werden. Und es ist gar nicht so leicht, glaube ich, dann. Also ich frage mich dann, wenn HBO Max zum Beispiel nach Deutschland kommt, was wird denn da überhaupt dann noch drauf laufen? Also.
Naja, sie könnten zumindest die Filme anbieten. Die Serien, Filme. Ja, die Filme.
Die Warner Bros.
Genau.
Filme. Also, okay, da bin ich dann mal gespannt, weil die laufen ja auch auf allen anderen Plattformen.
Ja, dann nicht mehr. Also ich meine, ich rede ja jetzt von denen da. Ich rede jetzt von sowas wie King Kong vs. Godzilla, ich rede sowas von
ja, Suicide Squad. Aber ich meine, die Leute haben ja schon bei Disney Plus hier in Deutschland gesagt, so, ob sich das für mich lohnt, dann gucke ich mir Mandalorian an, dann kündige ich mein Abo wieder oder so. Also wegen Dune wird sich ja keiner lebenslang an HBO Max binden.
Du, das ist halt echt die Frage, ne? Also das Problem ist ja auch, dass jetzt so ein HBO Max und eigentlich auch alles, was irgendwie in den letzten, zumindest im letzten Jahr an neuen Streaming-Services kam, es rennen ja sowieso alle immer noch Netflix zum Beispiel hinterher. So, Netflix hat den Start gemacht und jeder Streaming-Service, der jetzt kommt, muss ja irgendwie, will ja noch sein Stück schnell vom Kuchen abhaben. Und klar, wenn jetzt HBO Max irgendwie monatlich, was sagtest du, wie viel Dollar oder war das?
15, glaube ich.
15. 15? Überlegst du dir halt auch, wie du schon sagst, da kommen dann vielleicht irgendwie 3, 4 Filme im Jahr, die dich noch interessieren, wenn die nicht sofort alle verfügbar sind. Machst du das nur über ein Testabo? Also wie viel Inhalt kannst du überhaupt noch konsumieren für einen bestimmten Preis, für wie viele Plattformen?
Das kommt ja eh noch dazu, also dass ich ja auch das Gefühl habe, dass wir hier über eine Bubble reden, die irgendwann explodieren wird, weil die Leute haben nur so und so viel Zeit. Wer soll das alles noch gucken? Also ja, ich merke das ja auch an mir. Also ja. Es gibt ja mittlerweile so viele Serien und Filme. Und ich mache es ja schon beruflich, mehr oder weniger. Und da kommt ja kein Mensch mehr hinterher. Also das ist ja völliger Wahnsinn. Und das sorgt ja auch ein Stück weit ein bisschen für Verdruss, weil du das dauernd das Gefühl hast, das zu verpassen. Jeder empfiehlt dir eine Serie und sagt, wie geil die ist und die sollst du gucken. Und du denkst, ja Leute, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Also es ist einfach schlicht nicht möglich, wenn du dann noch nebenbei Hobbys hast wie Videospiele. Ja, da kommt ein Cyberpunk raus.
Also oder Sport.
Ja, und ich meine nur, ne, aber da hast du so 200 Stunden oder 100 Stunden, die schon mal weg sind. Das sind schon mal wie viele Folgen von einer Serie? 100.
Ja.
Ja, oder 200, wenn es eine kurze Serie ist. Ich finde das mittlerweile schwierig.
Und noch ein paar andere Faktoren.
Die jungen Leute hängen alle an TikTok.
Ja. Noch ein paar andere Faktoren, wo ich mich auch frage, ob die mit einberechnet worden sind. Ich muss es halt einfach sagen, zuallererst die Piraterie.
Ja.
Ja.
Da also, weiß ich nicht, ob das noch so extrem ist.
Ich weiß auch nicht, ob das so extrem ist. Ich glaube, es hat den Film nicht unbedingt jetzt so viel geschadet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt so eine Möglichkeit da ist, dass das schon wieder zunimmt.
Ich würde gerne mal, und das ist einfach nur, und das meine ich komplett ernst, wenn jemand das auch in der Community hat, ich würde gerne mal, wenn es sowas gibt, eine Studie über Piraterie, würde ich gerne mal, das würde mich mal interessieren. Ja. Weil wir haben das immer gehört, so, und es ist illegal, das macht man nicht. Aber hat das wirklich dem Film geschadet, wenn wir in den letzten Jahren gucken, gerade auf was im Bereich Marvel, Blockbuster, was dort für Umsätze generiert werden bei Filmen, also jeder Film ist irgendwie geführt, wird immer erfolgreicher.
Ja, also, ich glaube, das ist im Filmbusiness, ich glaube, das war ja genau das Thema. Guck dir das an, wie Piraterie ist losgegangen, es waren eigentlich MP3s. Und es war eben genau zu dem Zeitpunkt, wo, wie ich gerade gesagt habe, die CD 30 Euro oder Mark oder was auch immer kostet, aber gleichzeitig kriegst du es umsonst im Internet mit Napster, Pipapo. So, da war einfach die Diskrepanz zwischen dem, was der Markt anbietet und was du illegal haben kannst, war riesig. Durch Streamingdienste hat sich das angeglichen. Du kriegst jetzt für 9,99 € alles. Ich würde mal sagen, damit ist schon die Hauptmotivation für Raubkopierer ist vielleicht schon mal weg. Klar, es wird immer welche geben, die auch keinen Bock haben, diese 9,99 € zu zahlen. Aber das ist dann in so einem Prozentteil, dass es dem Hauptmarkt nicht mehr so schadet, wie es geschadet. Und bei Filmen, glaube ich, ist es auch ähnlich durch Netflix und Co. Ich sag ja gerade, es gibt so ein Überangebot an Sachen, dass du jetzt auch nicht mehr unbedingt raubkopieren musst. Dazu kommt noch, dass du durch diese ganzen Abmahngeschichten, Abmahnanwaltagenturen und so weiter, gerade bei Torrents und so weiter, glaube ich, der normale User, der vielleicht noch vor 15 Jahren oder gesagt hat, ja, hier mit BitTorrent lade ich was runter. Ich habe selber welche in meinem Bekanntenkreis, die haben eine Abmahnung gekriegt vom Anwalt, irgendwie 800 € oder was die zahlen mussten. Die rühren nie wieder, laden die einen Film illegal runter, nie wieder. Der Normalsterbliche, der jetzt sich nicht auskennt mit VPN und Proxy und Pipapo und da irgendwie, das ist ja ein ganz kleiner Bereich, die das auf so einem professionellen Level machen. Der normale Typ, der sagt, ja, hier, Torrent, das check ich noch, da habe ich hier diese eine Website, da klicke ich drauf. Einmal Abmahnanwalt, der ist raus aus dem Raubkopiergeschäft, da
bin
ich
mir sicher. Ja, aber so wie sich jetzt das Streaming, sag ich mal, das Streaming-Business entwickelt hat, hat sich ja auch das Piraterie-Business weiterentwickelt. Die müssen ja gar nichts mehr runterladen. Sie können es ja einfach angucken. Illegal. Streaming, ohne Kosten.
Meinst du?
Genau.
Bloß in dem Augenblick, wo du wahrscheinlich digitale Filme auf eine Plattform stellst, umgehst du halt auch zum Beispiel, also wenn sich jemand fragt, gucke ich mir einen neuen Film als abgefilmt aus dem Kino an oder bezahle ich 5 € für die HD-Version, würdest du dich wahrscheinlich auch eher für die HD-Version entscheiden. In dem Augenblick, wo du aber die HD-Version auch am Release-Tag umsonst ins Netz stellst, da wird die Waage vielleicht wieder aus dem Gleichgewicht bleiben, aber das ist halt auch.
Ich glaube trotzdem, dass auch durch diese illegalen Streaming-Portale und so weiter, ich weiß nicht, wie es da mit den Abmahnungen ist, ob es die da auch gibt, aber ich glaube, dass Leute vielleicht da trotzdem nicht so viel unterwegs sind.
Also ich habe noch keine gekriegt.
Nein, aber ich meine, dass da wirklich, dass die sehen, die Seiten sind ja dann wie Netflix. Und dann sagst du dir vielleicht als Normalsterblicher, komm, ich zahle lieber die 9,99 € und schlaf ruhig, als dass ich jetzt auf irgendeine illegale Seite gehe. Also klar, Leute vom Fach, die sich auskennen, die werden es machen. Aber du musst, da sind wir wieder beim Thema Mainstream. Meine Mutter würde nicht auf eine illegale Streaming-Seite gehen. Das ist der zu heikel. Da hat die, wie, das ist es legal? Nee, Mama, das ist nicht so richtig egal, aber da passiert nichts. Nee, dann gehe ich. Da gehe ich.
Stärker vom Internet gezogen sofort.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, aber würde deine Mutter nicht eher noch ins Kino gehen? Dann?
Die würde ins Kino gehen.
Siehst du? Und ich glaub's halt auch. Ich denk mir halt, es ist wie mit Printmedien. Wir haben auch schon, es wurde auch schon so oft gesagt, Printmedien sterben aus und es ist alles irgendwie vorbei und es wird alles nur noch digital stattfinden. Nein, wenn du jetzt da drüben in Edeka gehst, hast du immer noch dieses Riesenregal mit 1000 Zeitschriften. So,
jede Woche kommt gefühlt ein neues Magazin.
Ja, genau. Und dann hat noch hier Joko bringt eins raus, hier Herr Kretschmer bringt eins raus, Barbara.
Simon.
Guido Maria Kretschmer.
Kretschmer. Aber ja, gut, aber man muss auch schon fairerweise sagen, dass natürlich auch
das ist runtergegangen.
Enorm viele aus dem Regal verschwunden sind.
Das will ich auch gar nicht abstreiten. Es ist halt runtergedampft worden. Und ich denke mal, das ist das, was Dennis vorhin gesagt hat. Ich glaube, so wird es dann auch im Kino passieren. Du wirst nicht mehr in jeder Stadt 5 oder 7 Multiplexe haben oder in jeder ist betrieben, also ich übertreibe. Aber trotzdem wirst du halt immer noch eine gute Menge von Kinos haben, in denen du dir halt Filme angucken kannst. Also ich glaube halt einfach, das parallele Angebot wird's entscheiden. Mhm. Oder ist für mich.
Aber vielleicht kommen wir dann ja auch mal an einen Punkt und das ist ja auch eine Sache, die ich mir einfach wünschen würde. Vielleicht werden Kinos dann auch endlich mal so eine Programmkinos auch mal subventioniert. Vielleicht kommt dann auch mal der Staat aus dem Knick und sagt so, ey,
Kino, Film ist, wir sehen das als Kulturgut, wir fördern das. Dann gib den Kinos doch mal ein bisschen Kohle, genau wie ein Museum subventioniert wird. So, dann macht die, sorgt doch dafür, dass die Leute für einen günstigeren Eintrittspreis ins Kino gehen können und das Kino verdient trotzdem genug. Also, ich finde, dass wir, ich meine, darüber reden wir jetzt ja während Corona sowieso, dass die sagen, so,
ist ey. Ist halt immer schwierig, wenn du irgendwie.
Die Förderung.
Ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema, wo, wenn du da irgendwie einen Schauspieler hast, der irgendwie 20 Millionen kriegt, dann wird der Otto Normalbürger sagen, wieso muss der Film wieso muss das Kino subventioniert werden? Wieso müssen die so viel verdienen?
Das ist nämlich.
Das ist ja auch die Diskussion, haben wir ja jetzt auch bei irgendwelchen Fußballern oder generell beim Fußball oder so. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja, okay, der strugglende Biblio oder Bücherei, Einzelhandeltyp, der wird nicht subventioniert, aber das Multiplex-Kino, was irgendwie 20 Euro für eine Cola Light verlangt,
das würde ich natürlich nicht, 3
Liter, also das ist schwierig.
Aber auch das wieder ein Punkt. Ich glaube auch, dass das da halt nicht mehr ganz so möglich ist, ne? Dass du halt, dass die sich auch irgendwie dann mal Gedanken darüber machen müssen, wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt alles auch parallel streambar ist, ob dann solche 200, 175 Millionen, 100 Millionen Budgets, ob die wirklich für jeden Film, ja, nützlich oder halt notwendig sind.
Dann wird es interessant zu sehen, wie viel von den Gesamtkosten eigentlich die Gehälter ausmachen.
Genau, weil wenn du nämlich jetzt diesen Red Notice Film anguckst von Netflix, diese 200 Millionen Dollar Produktion, ja, da gehen 20 Millionen an The Rock, da gehen 20 Millionen an Ryan Reynolds und da gehen nochmal 20 Millionen an Gal Gadot. Ja, und da hast du 60 Millionen auf der Uhr und du hast noch nicht ein Stück und nicht ein Zentimeter Film abgedreht. Nichts.
Und das ist ja eine Diskussion, die haben wir noch gar nicht gesprochen, die im Hintergrund ja auch stattfindet.
Legendary.
Dass Wonder Woman sozusagen, dass wohl Patty Jenkins und Gal Gadot sozusagen auch eine, sozusagen sowas wie eine Abfindung in die Richtung von Warner bekommen haben, dafür, dass der sozusagen gestreamt wird, plus, dass sie nochmal ordentlich Geld locker gemacht haben, um beide für Wonder Woman 3 zu halten. Aber ein James Gunn, der mit Suicide Squad irgendwas macht, ein Christopher Nolan, die sagen jetzt auch, ja, das ist ja schön, dass ihr das bekommt, aber uns hat niemand den Umschlag mit Geld angeboten, so, wo bleibt unser Geld? Und Denis Villeneuve auch, der sagt auch, nö, wir wurden nicht mal wirklich informiert darüber, dass unsere Filme irgendwie ins Streaming kommen, uns bietet keiner Geld dafür an.
Ja, und plus Legendary Pictures, die halt immer mit fast die Hälfte oder den Großteil der Produktion von Kong vs. Godzilla und Dune stemmen. Die haben wohl eine halbe Stunde, bevor das bekannt gegeben wurde, oder vielleicht einen halben Tag, haben die davon erfahren. Und haben davon nichts, weil Legendary gehört nämlich, soweit ich weiß, irgendeiner großen chinesischen Firma, Tencent, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, also irgendein riesen chinesischer Komplex hat die gekauft. Die werden sich auch irgendwie sagen, ey Leute, nee, das geht nicht. Ja, weil das ist ja noch unser Geld, was da mit drin steckt, so, und wir würden halt auch gerne mitentscheiden, wie dieses Geld irgendwie, ja, zu mehr gemacht wird oder auf welche Märkte es ausgeschüttet wird, so, ja, und ich weiß nicht, ob das alles, und sie sagen halt jetzt auch, also Legendary sagt halt, sie versuchen sich jetzt außergerichtlich zu einigen, und wenn das nicht geht, dann ziehen sie vor Gericht.
Ja, letztendlich ist auch viel jetzt so
Spekulation, ne?
Stochern im Trüben. Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Auf jeden Fall ist es eine Ansage von HBO Max. Solche Filme, also hätte ich niemals damit gerechnet, dass die sowas wie Dune per Streaming anbieten wollen. Also das hätte ich never gedacht.
Ich auch nicht.
Aber wir sehen auch Scorsese-Filme exklusiv auf Netflix. Also die Zeiten, times they are changing. Und es ist ja auch ein bisschen spannend. Wir sind uns alle aber einig, der Wunsch nach geilen Filmen, also die Lust auf geile Filme, die scheint ja immer noch vorhanden zu sein. Und das ist ja erstmal was Gutes. Wie der Film es dann zu uns schafft, ob eben auf den Screen zu Hause, per Streaming oder ins Multiplex-Kino oder ins Liebhaber-Kino, wird man sehen. Vielleicht ist es auch so, wie es HBO Max macht, wirklich auch eine Mischung aus allen, dass du eben für jeden Geschmack irgendwas anbieten musst und versuchen musst, das dann zu monetarisieren.
Vor allem, wenn du es richtig machst und es erfolgreich sein sollte, du hast halt, du bietest halt eine Vielzahl von Zugängen an, ne? Du klammerst weniger Leute aus. Je mehr Zugänge du veröffentlichst oder zugänglich machst, umso mehr Leuten ermöglichst du es, Sachen von Anfang an zu gucken. Es gibt natürlich auch, wenn es vielleicht eine kleine Gruppe ist, Leute, die nicht ins Kino können.
Ja, genau.
Und das hat sich aber ja schon, wir waren ja schon, also ich erinnere mich, wir kommen ja alle noch aus einer Zeit, da, das war bei Videospielen so, das ist auch bei Kinofilmen so, da kam der Film irgendwie 6 Monate nach dem US-Release erst nach Deutschland.
Ja.
Und dann 6 Monate später kam der auf DVD oder so. Das hat sich ja auch alles geändert. Mittlerweile haben wir fast immer bei zumindest großen Filmen Worldwide Releases. 3 Monate später spätestens oder so ist schon die komplette Blu-ray da oder so. Das hat sich ja auch geändert. Also ja. Hollywood im weitesten Sinne oder die Filmemacher passen sich ja auch immer wieder an. Und das sehen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder.
Genau. Wird spannend. Wird spannend. Hoffen wir aufs Beste und dass jeder auf seine Kosten kommt. Egal, ob der
ja.
zu Hause gucken will oder der, der im Kino gucken will. Hauptsache, es sind geile Filme. Oh. Cool.
So. Mad Max 2 kommt nur auf iPhone.
Und ja, Thema geile Filme. Vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen in Aussicht. Wir haben ein paar Trailer, glaube ich, noch, oder? Wollen wir ein paar Trailer gucken?
Na klar.
Ja, cool. Was haben wir denn so da im Angebot?
Ich kann euch sonst noch einen guten Film, Geheimtipp empfehlen auf Netflix gerade.
Gleich nach dem Trailer.
Es gab einen furchtbaren Crash.
Das ist. Ach, das ist der hier. Das ist der mit Daisy Ridley. Mit, ja, wie heißt der? Turning Point? Turning Point?
Du hast Glück, dass du noch lebst.
Mads Mikkelsen?
Wow, stopp, bleib, wo du bist. Meine Frau.
Meine Frau.
Oh mein Gott, Frau. Tut mir leid.
Eine Frau.
Blonde Haare.
Ich habe noch nie eine Frau gesehen.
Chaos Walking.
Wer bist du?
Und kann sie schon fliegen? Und
es ist so laut hier.
Da muss sie noch was lernen.
Sie wird lernen, hast du gehört.
Ist bei allen Männern auf dem Planeten so.
Ich habe mir bei Star Wars immer Sorgen um sie gemacht.
Dass sie es vielleicht nicht schafft.
Wo sind die Frauen geblieben?
Eine Frau. Tot. Auf einem Planeten ohne Männer.
Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm?
Ist seltsam zu sehen, was du so denkst.
Ich find's auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden oder willst mich mit einem Steiner schlagen.
Ich kann deinen Hund leiden.
Er ist stärker, als er denkt.
Denkt. Pass auf deinen Lärm auf.
Schlange.
Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um.
Steig ins Boot! Viola!
Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen.
Ich muss sie beschützen.
War wohl sehr lange in der Mache, der Film, und hat irgendwie ein bisschen Probleme mit der Entstehung gehabt. Ich glaube, man wusste nicht so wirklich, was man mit diesem Film anfangen soll oder wie er sich letztendlich gestalten soll. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, ich will auch nicht keine allzu viel falschen Informationen preisgeben, aber ich weiß, dass das nicht alles ganz einfach war, diesen Film jetzt an den Start zu bringen. Ich wundere überhaupt, dass der noch rauskommt.
Ich wundere, wie lange dieser Trailer ist.
Ich bin Todd Hughes.
Sei ein Mann. Kämpf,
Film, oder? Ich versuch's ja.
Komm schon,
kämpf.
Es ist schon ein bisschen plakativ, oder?
Ich finde, mich nervt jetzt schon dieses Gedankengelaber. Ich bin jetzt auf dem Keks.
Nee. Boah, hat mich jetzt nicht so mega gute Schauspieler, interessant so, aber hat mich jetzt, wirkt wieder wie so ein Kinder-Science-Fiction ein bisschen.
Ja, lieber nochmal Maze Runner.
Ja, ist diese Filme.
Maze Runner? Achso, du meinst Young Adult.
Young Adult, genau.
Science Fiction oder ja. Dystopien.
Ich bin halt Old Adult. Nicht, not Young Adult anymore.
Haben wir noch einen Trailer?
Ja, warte.
Was? Stopp.
Nein, mach mich weiter.
Ah, das ist. Okay. Was wolltest du sagen?
Ja, er wollte doch einen.
Das war auch du wolltest
Gag.
Einen Filmtipp geben, ja, okay.
Das war ein Gag, also, weil wir haben zu Hause, ich habe Sander das erste Mal True Lies gezeigt. Und
ist der auf Netflix?
Ja, und ja. Da sie eigentlich kein großer Arnold Schwarzenegger-Fan ist.
Den mochte sie.
Ja. Ja, klar. Wir haben uns sehr amüsiert, sie hat sich so über die Sprüche so weggeschmissen. Ich habe gesagt, das ist so ein geiler Film.
Komm mal, mach es ganz doucement.
Du sollst es langsam.
Ja. Ey, super Film. So, was haben wir jetzt hier? The artwork that I clean, they're
worth millions. Ach, der Typ.
Das ist diese Lupin-Serie. The necklace
belonged to Marie Antoinette. Der Lupin? You're gonna steal
it. Zeichentrick.
Jein, also das basiert ja auf Arsène Lupin. Und der Zeichentrick Lupin ist ja halt Lupin der Dritte. Aber es hat halt so diese, es ist halt dieser Dieb. Und auf dem fußt das halt auch. Arsène Lupin.
So, aber es gibt doch, aber es kam doch auch eine animierte Lupin-Film, oder? 3D-Animations?
Ja, Lupin the First.
Ja. Brauche ich nicht mehr drauf.
Der kann's auch, der kommt doch bald. Something is incredible.
A classic adventure of Arsène Lupin by Maurice Lupin.
Lupin.
Also the method.
Ist das hier Oma Sai?
Ja.
The style. The talent.
What's next, D'Artagnan and the Three Little Pigs?
Ich weiß, es ist wie ein Déjà-vu, aber mich macht dieses True Motion auf dem Fernseher echt fertig.
Wir müssen es ausschalten.
Ja. Und wir haben es nach 15.000 Mal immer noch nicht geschafft. Wer auch immer. Aber es gibt ja auch keine Fernbedienung zu dem Ding.
Erfunden hat, Alter. Es
ist witzig, dass alle Rocket Beans Fernseher nie eine Fernbedienung haben.
Ja, wo sind die denn immer? Ich meine, wir haben doch genug Fernseher hier stehen. Die müssen doch irgendwann mal in eine Kiste gepackt worden sein oder so, oder? Da sind doch Fernbedienungen dabei.
Vielleicht werden da die Batterien rausgenommen. Hier
wahrscheinlich hat Thaddäus, hat Thaddäus drüben so eine Truhe, wo alle drin sind.
Hat sich so einen Thron daraus gebaut.
Oder die Alarmanlage hier. Hat er sich daraus gebaut.
What now you do? You underestimated me.
Natürlich.
You didn't look at me. You saw me, but you didn't really look.
Aufwendig, hä?
Das am. Want to tell me what you did last night?
Wasn't nothing much.
I'm sure.
Ah!
Better, yeah?
Thank you.
Okay, es ist eine internationale Produktion, weil er Englisch spricht. Weil.
Smoldering.
Weil wenn es eine französische wäre, würde er ja eigentlich Französisch sprechen.
Das ist richtig.
Ja, ne? Also, würde meine Schlussfolgerung jetzt lauten.
Wo kannst du sagen, da kommt der Filmjournalist raus.
Ja, aber ich weiß nicht.
Gut Thomas, beobachtet.
Thomas Sie, englischsprachig.
Hat mich, ich habe tatsächlich seit ziemlich beste Freunde keinen Film mehr mit ihm gesehen, um ehrlich zu sein.
Ah, ich habe diesen Ruf der Wildnis gesehen, da hat er mitgespielt.
Haben wir noch einen? Der Bock macht.
Und ich habe diesen Film gesehen von ihm, da spielt er einen Vater von einem jungen Mädel und muss sich um die kümmern und wird Stuntman und kann damit irgendwie den Lebensunterhalt. Daddy ohne Plan? Nee, nicht Daddy ohne Plan.
Nee, das ist der mit The Rock.
Ich weiß. Aber der wird durch Zufall wird er halt Vater und.
Was ein Zufall.
Wie alle.
Busy and bloody, my child.
War das Udo Kier?
Listen carefully. You give us
oder haben wir hier die richtige Perle rausgeholt?
I give you disposable income.
Ich kenne niemanden. Das Prinz?
This is my world. Everything in it. Serena Marcos, a friend of yours.
Das ist doch die Dame aus hier Game of Thrones.
Yeah. Only one man.
Die Schwester von Catelyn yeah. Stark.
Aus dem Eyrie. Wie heißt sie? Eyrie.
He can't get through us.
Genau, Eyrie.
How gorgeous.
On one, we ran the door. 3, 2, 1.
Die kennt man auch.
You forgot the ram.
We didn't bring the ram, ma'am. Mom. Ram, ma'am. Stop saying frickin' ram.
Sache ist die, entweder der Film ist billig, ja, dann wäre es ja okay, oder er sieht jetzt aufgrund des Fernsehers so billig aus. Das wäre ein bisschen schade.
Ja, das sieht auf jeden Fall...
Knuckle Dust. Das sind noch Filmtitel.
Sowas will ich sehen.
True Motion hilft dem Film nicht, aber ey, das ist wie ein ehrlicher Film. Der will gar nicht mehr.
Ich wollte sagen, der weiß, einfach, was du kriegst.
Ja, 7 Level of Violence. Der fängt bei unten an, bei Level 1, Violence, Level 2, Violence, Level 3, Violence und so weiter.
Und so weiter. Ja. Und am Ende ist halt total Violence.
Wahrscheinlich ist der Gag, dass die Polizistin den ganzen Film über vor der Tür steht.
Ja. Wahrscheinlich.
Kann man noch nicht rein. Ja.
Aber guck ich mir an. So, und wir gucken jetzt in die Röhre. Und geh nach Hause, ne? Ah, nee, wir gehen jetzt erstmal. Okay, machen wir gleich. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Eddie.
Danke, Daniel.
Daniel.
Damit gehen wir zurück ins Funkhaus und wünschen euch, ja, viel Spaß morgen bei der Fight Night. Und ansonsten sehen wir uns spätestens, allerspätestens nächste Woche wieder. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.